Sehr gut.
Startschuss.
Ich sollte mir vielleicht auch noch schnell ein Bier holen.
Mach das mal.
So, was hast du denn heute in der Flasche?
Ich habe hier bei uns letztens irgendwann mir mal so ein paar irgendwie kleine 0,33er mitgenommen und unter anderem ein schottisches Oat Stout von der Brennerei, Brauerei, Belhaven. Kennt man eigentlich, sieht man immer mal wieder, vor allen Dingen auch irgendwie auf Whisky-Messen und so weiter. Oder im gut sortierten Getränkefachhandel. Original Scottish Craft steht hier. In Dunbar, Scotland. Scottish Oat Stout. Deep, dark and intense. Bin ich mal gespannt. Hatte ich noch nicht bisher.
Nicht schlecht. Ich habe ganz klassisch Jever Pilsener. Standardindustriebier aus dem hohen Norden. Schön bitter. Genau das Richtige für mich.
Auch geil.
Ja, ich mag das gern.
Mag ich ja auch sowas. Also Jever geht auf jeden Fall auch immer klar. Ja,
Ja.
unverhofft kommt oft. Wir wollten ja heute eigentlich eine Pause machen. Oder die Woche.
Das Schöne ist ja, als du mich gefragt hast, ey Oliver, können wir nicht doch? Ich bin heute Abend allein zu Hause. Da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden vorher, 2 Stunden, 3 Stunden vorher dran gedacht, eigentlich scheiße, dass wir diese Woche kein Body haben.
Ja, siehst du, cool. Passt das doch.
Ne? Also von daher haben wir da den gleichen Gedanken gehabt.
Sehr gut. Nö, warum nicht? Ne? Chancen muss man nutzen. Und es passiert ja gerade irgendwie auch eine Menge. Ich denke, wir haben irgendwie ein bisschen was zu erzählen auf jeden Fall. Nach der coolen Episode letzte Woche mit Leon und Paddy. Mal wieder zu zweit dann. Und ich denke, das passt ganz gut.
Ja, sehr gut. Also letzte Woche hat wirklich mega Spaß gemacht. War richtig klasse. Schreit auch irgendwie wieder nach Wiederholung. Aber nee, die Jungs sind super und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt.
Auf jeden Fall. Nee, hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und es war auch wieder ordentlich lang, ne? Ich glaube, über 2 Stunden. Ich habe gar nicht genau geguckt, aber irgend sowas war es.
Gut 2 Stunden. Also 2 Stunden 6 ist, glaube ich, mit unserer Mucke. Also gut 2 Stunden. Genau, ich habe ja den Cut gemacht und ich habe mir echt die ganze Folge nochmal angehört.
Ja.
Nein, mache ich nicht immer. Meistens, wenn ich denke, passt schon oder so, aber ich habe gedacht, naja, besser hörst du nochmal rein. Und
Ja.
war aber alles gut. Waren keine Tonprobleme oder keine Soundthemen oder sowas. Von daher konnte man es so laufen
Na,
lassen.
ich glaube, am Ende waren ab und zu mal so ein paar Stotterer drin, so als hättest du ein bisschen verzerrt irgendwie. Zumindest kam es mir so vor.
Na, der Leon hatte ja so einen eigenartigen Modus zwischendurch mal einmal drin, wo der auch irgendwie kein Netz
Ja,
hatte.
stimmt. Das stimmt.
Also ein bisschen Imperator aus Star Wars oder so, ich weiß nicht, was er da.
Ja, das war aber schon wieder geil, ne?
Das war
Auf
cool, ja.
jeden Fall. Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann auf zu neuen Ufern. Wollen wir anfangen?
Machen wir, lieber Tim. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver
Ich bin Tim.
und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Yeah.
Yes.
Erstmal Prösterchen. Ich habe letztens was Neues gehört, das klang mega gut. Habe ich mich total weggehauen. Jemand gesagt, Prösterreich.
Das ist schlecht.
Ja, manchmal, ne?
So beim Skifahren, so wenn du irgendwie
Ja,
da in der
auf jeden.
Skihütte bist. Ja.
Ja. Also, hast du heute probiert und warst du erfolgreich? Es ist Dienstag für euch da draußen, wie normalerweise, wenn wir aufnehmen. Und letzte Woche Dienstag waren ja einige auf der Jagd nach dem Art, oder soll ich besser sagen, Artback. Und das hat ja alles nicht so funktioniert, mal wieder. Und warst du heute erfolgreich?
Ich habe es gar nicht probiert.
Okay.
Also ich fand das jetzt auch nicht so spannend. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ein Nas Whisky aus dem Rye Fass, da gehe ich jetzt erstmal nicht mega ab.
Ja.
Zumal mit, ich glaube, 150 Euro plus, wenn du Pech hast, irgendwelchen hohen Zollgebühren, was weiß ich, keine Ahnung. Versand kommt ja eh noch dazu, irgendwie 15 Euro oder was die haben wollen, ich weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall relativ viel Geld. Und dass sie dem Mickey Hetz nach 13 Jahren nicht mal einen 13-jährigen Whisky gegönnt haben. Ich weiß nicht, ob der mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde, dass der nur quasi ein amerikanisches Whisky-Fass kriegt, ohne irgendeinen besonderen Shishi dran. Keine Ahnung. Da hätten jetzt die Rumfässer gut gepasst, finde ich, zu so einer Piratenabfüllung.
Das stimmt. Hätte ich auch eher gedacht, dass das irgendwie rum wird. Und auf der anderen Seite habe ich mir heute so überlegt, dann hätte ich lieber, oder gerade eben, als du es gerade gesagt hast, dann hätte ich lieber einen Rye-Whisky aus dem Nasfass.
Ja, gut. Ich meine, ist mal ohne Scheiß, ne? Das ist amerikanische Weißeiche. Und das ist, da ist wahrscheinlich eine amerikanische, wenn es ein amerikanischer Rye war, das weiß ich gar nicht, aber wenn ja, dann war es eine amerikanische Weißeiche, wo der Whisky drin lag. Und es ist ein Whisky, der halt Minimum 51% Roggenanteil hatte. Vielleicht auch mehr, vielleicht aber auch eben nur diese 51% im geringsten Fall. Das ist halt quasi ein etwas anders, geschmacklich anders orientiertes Bourbonfass. Ein amerikanisches Whiskyfass. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft auf irgendeiner unabhängigen Abfüllung Bourbonfass oder sowas draufsteht, du gar nicht weißt, ob das ein Rye ist oder ein Korn oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht so außergewöhnlich. Und dann auch noch ein Nas-Whisky. Come on. Finde ich jetzt nicht mega gut. Finde ich auch so vom ganzen Konzept her nicht so schlüssig, auch mit den Piraten und so. Von daher hat mich das da abgeschreckt, mich da irgendwie mit in die Bresche zu werfen und zu versuchen, so eine Flasche zu kriegen. Zumal, wie gesagt, auch 50 Euro teurer als bisher. Als die Komitee-Releases, die ja immer so ein 100er gekostet haben, was ich mir irgendwie noch so mitnehmen konnte, aber jetzt mit 150, dann hast du noch vielleicht noch versteckte Kosten, die du nicht kennst, da fand ich das irgendwie dann nicht mehr so spannend.
Ja, also ich hab's probiert, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich war irgendwie eine Stunde in der Warteliste und war mir dann aber auch jetzt, also ist jetzt nichts, was ich unbedingt jetzt so, also macht mich nicht unbedingt traurig, sage ich mal. Wäre ganz nett gewesen, aber ich glaube, ich hätte dann auch nochmal überlegt, wenn ich quasi durchgekommen wäre. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Also man hing da ewig auf dieser Seite rum, es ist ja immer automatisch, dass es das updatet irgendwie. Man musste ja nicht unbedingt immer F5 drücken. Halb so wild. Nichtsdestotrotz bin ich echt mal gespannt, trotzdem wie der ist. Probieren werde ich den sicher irgendwann mal, wenn ich ihn mal zu Gesicht bekomme. Die sind ja trotzdem, also ich mag Artbeck halt als Brennerei, aber wir hatten das Thema ja schon, ne? Die haben halt so starke Standards, da kann man da auch drauf zurückgreifen. Easy.
Ich wollte es gerade sagen, also ein Corey Reckon oder einen Ugedal, da bezahle ich ein Drittel und habe, würde ich sagen, vergleichbar guten Stoff. Von daher
auf jeden Fall das nicht. Ganz entspannt. Nö, aber es ist natürlich interessant zu sehen, dass so ein Weltunternehmen mit wahnsinnig viel Kapital das nicht auf die Ketten kriegt. Einfach mal auch noch ihren eigenen Shop. Das läuft ja in Deutschland über diesen Kloss9-Shop. Und dass die es halt nicht mal gebacken kriegen, das irgendwie anständig zu steuern, dass da genug Kapazität da ist. Die wissen doch inzwischen, seit wie vielen Jahren ist der Ansturm so riesig. Und das ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, definitiv. Ich wusste gar nicht, dass das für die deutschen Käufer eine eigene Seite gab.
Es gibt, ja, also der Artbeck-Store im Endeffekt für Deutschland. Du gehst auf die Artbeck-Seite und wenn du dann bestellst, dann siehst du immer, dass das über diesen Kloss9-Shop läuft, die im Endeffekt die ganzen Produkte von Moët Hennessy im Endeffekt vertreiben. Ja, also von Whisky bis Wein, Schaumwein und so weiter. Kann man Cognacs sicher auch, kann man dann alles dort bekommen. Ja, und da dachte ich mir halt auch so, naja, dann haben die schon einen eigenen Shop, eine eigene krasse Infrastruktur, haben da sicher auch nicht wenig Geld reingesteckt und dann, naja, aber sei es wie es ist. Ich sage ja immer so schön, als gäbe es nicht anderen oder genügend anderen geilen Whisky, den man auf dem Markt kaufen kann.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, da muss man nicht traurig sein. Vielleicht bringt Artbeck ja mal irgendwann auch wieder was Spannendes raus, dann wäre ich auch wieder dabei. Wenn die Preisgestaltung wieder ein bisschen in Richtung Vernunft geht und da auch was dabei ist, was ich von der Art her cool finde, warum nicht? Ja, so, ja. Das hat mich weder von der Flasche her gereizt, noch fand ich das Preis.
Wie gesagt, die Preisgestaltung, da kann man ja sagen, was man will. Artbeck hat sich nun den Ruf erarbeitet, hat viele, viele Anhänger gefunden. Ich verstehe das schon, dass es natürlich auch ein Ding von Angebot und Nachfrage ist. Und dass da definitiv an der Preisschraube gedreht wird, auch mit dem Hintergrund, dass eben die Brennerei einfach mal ihre Kapazität verdoppelt hat. Ne? Ich meine, die hatten jetzt Investitionen und alles. Das will ja auch bezahlt werden. Verstehe ich schon, die machen viel Marketing, das will bezahlt werden. Das kommt da irgendwie alles zusammen und dann ist das nun ein bisschen hochpreisiger. Bringt auch nichts, irgendwie jetzt die Brennerei zu bashen. Wenn ich mir andere Brennereien angucke, ist das ja ähnlich. Ne?
Nein, um Gottes Willen. Ich sage nur, dass das für mich halt nichts ist. Die können das gerne machen und wenn sich das für die Kunden auch trägt, ist ja auch alles gut.
Ja.
Dann gib ihm. Aber da muss sich ja jeder selber fragen, ob einem das was wert ist. Und das war es mir in dem Fall halt nicht.
Ja. Ich habe mir gerade nochmal den Tormor eingeschenkt, den wir letztens bei uns beim Stammtisch Blind Tasting hatten. Das ist ein geiles Ding. Alter Verwalter.
Erzähl mal was Jahre dazu, alt. Das musst du den Leuten kurz erklären, was es ist.
Das ist eine alte Standardabfüllung von der Brennerei Tormor aus, ich glaube, Speyside ist das sogar. Ne? Hier steht zwar Pure Highland Malt drauf, also ist schon Single Malt aus den 80er Jahren, 0,75 Liter Abfüllung, 43 Volumenprozente, sicher eine Mischung, also steht jetzt nicht drauf, was für ein Fass. Ich denke, sowohl Bourbon als auch Sherryfässer werden hier reingeflossen sein. Flasche sieht total abgefahren aus, so ein bisschen geriffelt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ganz komisch, wie Waben sind da drauf, also wirklich geprägt, als wäre die Flasche wirklich in einer Form gegossen worden. Schönes rotes Deckelchen mit Screwcap und ist einfach super, super fruchtig, super weich, komplex. Der Abgang hinkt ein bisschen, ne? Der ist jetzt nicht mega lang, aber macht einfach Spaß, das Ding zu probieren. Und als Einsteiger, wie gesagt, dadurch, dass er so weich ist, nur 43 Volumenprozente hat, richtig schöner Schmeichler, der in der Nase fruchtig ist ohne Ende, schon deutlich komplex, dadurch, dass er ein bisschen auch sicher noch in der Flasche Zeit verbracht hat. Freue ich mich. Manchmal findet man sowas. Ne? Hat man ja schon mal ab und zu, guckt man mal irgendwo auf Auktion oder so. Dann kriegt man sowas mal für einen günstigen Taler. Ich weiß nicht, früher wird wahrscheinlich so eine Flasche irgendwie 30 Mark gekostet haben. Jetzt kriegt man die mal, wenn man Glück hat, für 70, 80 Euro.
So ist das mit alten Flaschen. Aber wo du Auktion sagst, den Malt, den ich so für den Start so mir ins Glas gelassen habe, ist ebenfalls von einer Auktion. Oder ist von einer Auktion.
Erzähl.
Und zwar habe ich in der vergangenen Whisky Auction wollte ich unbedingt einen Kleinisch haben, einen 46%er von der Anschillfilter Cherry Fass. Habe eigentlich nur auf den geboten oder habe nur wegen dem da mitgemacht. Habe ihn auch bekommen.
Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ist auch gerade so, also gerade noch bei dem, also ich hatte ein Max-Gebot eingetragen, was für mich schon war eigentlich ein bisschen zu viel, aber ich hatte da Bock drauf und dann habe ich gedacht, okay, wenn er dafür geht, dann ist es halt so. Und ich bin 2 Euro noch von meinem Maximalgebot weg gewesen.
Okay.
Von daher echt Glück gehabt. Aber ich habe einfach so, ich hatte nach Signatory und Anschillfilter gesucht und da sind mir noch ein paar andere Malte ins Auge gestochen und da habe ich mal so sehr niedrige Gebote eingegeben. Also okay. Aus meiner Sicht niedrige Gebote. Ockentoschen für, ich glaube, 40 Euro.
So einen 20-Jährigen?
Ja, 17, 18 Jahre.
Ja, ja.
2 Vetter Cairns, irgendwie 19 Jahre oder einer 18, glaube ich. 18 oder beide 19, weiß ich gar nicht. Aber aus verschiedenen Jahren. Ich glaube, ein 95er und ein 96er oder sowas. Und was war das dritte? Was war das vierte? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber auch irgendeine Anschillfiltered Collection. Und ist ja egal, auf jeden Fall habe ich mal einen von den Vetterkerns jetzt mal aufgemacht. Mhm. Bei denen ich übrigens 60 Euro als Maximalgebot eingegeben habe, jeweils mit 19 Jahren. Und die, ich habe die auch beide gekriegt. Da, also mit 55 Euro oder irgendwas sind die liegen geblieben. Ne? Wollte keiner drüber gehen.
Krass.
Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Hinweis. Vielleicht für diejenigen, die bei Auktionen versuchen, nochmal was günstig zu bekommen. Das ist nämlich, Ja, komm. Ich habe ja jetzt ein paar bestellt. Von daher alles gut.
Ja, prima.
Es ist tatsächlich so, und das habe ich schon mehrfach gesehen, dass Flaschen, die eine hohe Wertigkeit haben, die an sich sozusagen teuer sind, für noch viel mehr Geld weggehen bei Auctions. Also es wird in vielen Berichten immer gesagt, dass der Zweitmarkt momentan extrem hochpreisig ist. Und es beschweren sich auch viele Leute, dass die Flaschen, die sie unbedingt haben wollen, irgendwie überhalb einer Schmerzgrenze liegen, die noch als vernünftig angesehen wird. Das sind aber immer Flaschen mit einer extrem hohen Güte und einem hohen Alter und einem extrem hohen Preis, also in der Regel, also alles über 100 Euro. So, ne? Also eher 150 oder sowas. Jetzt sind aber Flaschen, die da drunter liegen, gar nicht so sehr im Fokus dieser Auktionen. Aber trotzdem hauen natürlich viele Leute solchen Kram da mit rein. Ob es eine Sammlungsauflösung ist und die Sachen damit reinwandern oder eben es halt Flaschen sind, von denen jemand sagt, ey, der fetter Kern, den habe ich jetzt 5 Jahre hier rumstehen, trinke ich eh nicht, ab zur Auktion damit.
Ja.
Und die kriegt man wirklich sehr, sehr nah am Ausgabepreis, weil der hat 2016 hat so eine Flasche 50 Euro gekostet und ich habe jetzt 60 dafür bezahlt mit Gebühren, also 55 plus 5 plus 10% Gebühren.
Ja.
Das heißt, das ist ein sehr, sehr faires Preisniveau und das ist bei fast allen Sachen, die günstig sind. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie einen relativ neu erschienenen, meinetwegen in den letzten 2 Jahren, unabhängig abgefüllten Whisky, der irgendwie 12 Jahre hat und der damals irgendwie 50, 60, 70 Euro gekostet hat, kostet der das da heute auch. Außer es sind natürlich mega die also dunkle Cola, Fässer, tralala, sowas. Und sowas ist natürlich dann teurer, aber die ganz normalen Whiskys, die man nicht mehr bekommt, die aber jetzt nicht unter die absolute, also die unter diese Hype-Kategorie fallen. Mhm. Die gibt es da wirklich für ganz, ganz günstige Kurse immer. Und wundere ich mich immer, für was die so weggehen. Also das ist ja auch, als wir, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, das war in einer der ersten Folgen oder relativ am Anfang unseres Podcasts, wo ich die Flaschen ja mal zu Whisky Auctions hingefahren habe und dann auch mal 5 in die Auktion gestellt habe, die mit einem hohen erwartbaren Erlös, die sind ja für viel mehr weggegangen, als ich das gedacht habe. Aber diejenigen, die einen geringen Erlös hätten erbringen können, also die günstiger waren halt, die haben mir weniger als meinen Einkaufspreis gebracht.
Ja, krass, ne?
Also ich hatte, jetzt weiß ich noch, so ein Peated Glenglasso, so eine Originalabfüllung, weil ich dachte, Nas Whisky, ich habe keinen Bock drauf, ich wollte ihn irgendwie nicht trinken. Da habe ich damals, ich weiß nicht, 45 für bezahlt und der ist für 35 oder so weggegangen. Und dann hatte ich ja diesen hässlichen Jura vom Ananda Halber. Den habe ich da ja auch mit reingeschmissen, meine letzte Flasche. Und ich glaube, für den habe ich auch so 45, 50 bezahlt und den hat auch irgendwer für 35 da geschossen.
Ja, und dann sogar
mehr und ich zahle ja noch 10% Gebühren davon. Ne? Also, also das heißt, das lohnt sich überhaupt nicht. Und deswegen kann man da eben bei solchen Flaschen, die günstiger sind und die nicht im Fokus stehen der Sammler, kann man da auf jeden Fall noch was Gutes mitnehmen. Man muss natürlich auch solche Nischen auch wollen. Wenn ich sage, ich will unbedingt nur Artbacks und es soll nur, was weiß ich, Tralala sein oder Eiler Malls generell sind, glaube ich, ein bisschen hochpreisiger. Dunkle Fässer, Sherryfässer, Portfässer mit einem je drüber und dunkler, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch noch nachher teurer sind. Ja. Also ich sag mal, Bourbonfass, also in einer geringeren Alkohol, also nicht in Fassstärke, sondern in irgendeiner Alkoholstärke zwischen 43 und 50% mit einem hohen Alter, kriegst du da entspannt.
Ja, ich habe heute bei Whisky Experts erst wieder einen Artikel gelesen, da ging es genau darum, die haben jetzt den letzten Monat irgendwie analysiert mit den Sekundärmarktpreisen und haben halt einfach festgestellt, dass allein im letzten Monat die Preise für Islay-Whiskys um knapp 8%, 7, schlag mich tot, angestiegen sind in einem Monat. Alter, das musst du dir mal vorstellen. Also alles Sekundärmarkt, Auktionen und so weiter und so fort. Dieses ganze Sammlerzeug, ne, was ein bisschen höherpreisiger ist, das geht halt immer noch konstant seit Beginn der Pandemie noch mehr durch die Decke als schon zuvor.
Ja, du, ich glaube das sofort.
Ich habe vorhin den Artikel erst gelesen, irgendwie hat es mir das angezeigt. Und habe ich spontan drauf geschaut, weil ein guter Bekannter von mir auch gerade überlegt, so ein paar Sachen zu verkaufen. Und da habe ich mir gedacht, hier, guck mal da. Jetzt, glaube ich, jetzt kann man auch mal was verkaufen.
Ja, wie gesagt, ich gerade wenn das Sachen sind, die begehrt sind von ihrer Art her oder eben eine höhere, generell einen höheren Wert haben.
Ja.
Da ist, glaube ich, wenn man das denn möchte, jetzt momentan, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um da was abzustoßen, weil da die Leute halt versuchen, sich einzudecken mit älteren Sachen, Flaschen, die es nicht mehr gibt, etc.
Ja, aber hatten wir ja, wie gesagt, schon zur Genüge, denke ich, dieses Thema. Auch wenn es immer wieder aufploppt, das ist natürlich was, das ist nun mal nicht vermeidbar irgendwie.
Nein, aber das Schöne ist ja... Ist halt
Bestandteil dessen, von dem, was wir so irgendwie uns den ganzen Tag so Gedanken drüber machen.
Nein, nein, und es ist ja so, die Anschillfelder Collection ist ja nicht gemacht zum Sammeln.
Genau.
Das sind Whiskys,
absolut.
Das sind Whiskys, die damals billig waren, bis vor 5 Jahren, Hogsheads. Die haben eine lange Liegezeit gehabt. Also zu der Zeit wurden die ja meistens mit 17 bis 23 Jahre oder so abgefüllt. Und da haben die halt nichts gekostet. Da kosteten die irgendwas zwischen 50 und 65 Euro.
Ja.
Und damit sind die in dem Bereich Trinkwhisky, auch mit 46% Trinkstärke. Das sind alles keine Sammlerstücke. Und deswegen kann man die, wenn man sie jetzt mit einem Aufschlag von meinetwegen 5 bis 10 Euro irgendwie noch kriegt, über so eine Auction, kann man die auch entspannt einfach aufmachen und wegtrinken. Da muss man die auch nicht irgendwie lagern oder hoffen, dass das wertvoller wird. Das wird es nicht.
Also, ich habe jetzt viele Leute gesehen, die irgendwie darüber geschimpft haben, dass sie die alle Kacke finden und so weiter. Da dachte ich mir, ja, mach das weiter. Das finde ich richtig gut. Schimpft darüber, animiert andere Leute, die nicht zu trinken, dann bleibt mehr für uns.
Ja, ich bin da, wie gesagt, haben wir auch schon mehrfach das Thema gehabt. Ne? Ich bin da echt Fan von.
Ja.
Und das ist jetzt, wenn du jetzt aktuell Whisky kaufst, gibt es ja das Gleiche von auch verschiedenen Abfüllern, aber eben halt deutlich jünger. Mhm. Also die aktuellen Signatories, die haben irgendwie 8 bis 12 Jahre. Dann diese Parcel-Serie von, wie heißen sie nochmal? Elixir
Distillers. Des Scotlands.
Ja. Genau, ne, diese Parcel-Serie, das ist auch irgendwie 8 bis 13 Jahre, glaube ich, so von der Altersrange.
Ja, klar.
Es sind gute Dinger dabei, alles gut. Ne? Ich will da auch gar nicht maulen. Das ist aber auch alles kein Sammler-Whisky. Ne? Das ist auch Trinkstärke, 50, 60 Euro, nur eben halt 5, 6 Jahre weniger auf dem Buckel.
Ja.
Oder 10 Jahre weniger teilweise sogar. Aber auch da, ne, das ist, wenn mal ältere Sachen gar nicht mehr da sind und du hast mal Lust in 5 Jahren, dann wird das auch noch bezahlbar sein. Das sind alles keine Sammlerflaschen. Und die sind zum Trinken da. Finde ich gut.
Wo wir gerade beim Thema zum Trinken da sind, ich habe ja letztens als Einstieg für mich den Nikka from the Barrel genommen. Und der wird definitiv demnächst, in den nächsten 3, 4 Jahren, absolut vom Markt auch verschwinden. Denn was ja heute so ein bisschen in den, ich sag mal, Whisky-Medien bekannt geworden ist, beziehungsweise, ich glaube, der Serge Valentin war es von whiskyfun.com, der hat einen ganz kurzen Beitrag nur gepostet, wo es im Endeffekt darum ging, dass er super findet, dass es jetzt endlich Regularien für die japanischen Whiskys gibt. Die gab es ja bisher nicht. Wir hatten das ja schon mal kurz in der Diskussion, dass es eben so ist, dass zum Beispiel Nikka from the Barrel höchstwahrscheinlich zu einem Großteil andere Whiskys beinhaltet, unter anderem eventuell Ben Nevis, was man vom Geschmack her auch vielleicht mutmaßen kann. Auf der anderen Seite auch Whiskys aus den USA, dass da mal ein Bourbon genommen wird, Whiskys aus Kanada, dass da im Endeffekt ein Canadian Whisky genommen wird, vielleicht auch irische Whiskys und dann unter japanischem Label verkauft werden. Also es war so ein bisschen alles, so ein bisschen Vogelfreiheit, sage ich mal, bei den Japanern. Da gab es nie eine richtige Regulierung. Und die haben jetzt im Endeffekt, ich habe mir die Formulierung des Ganzen mal runtergeladen und habe mir das durchgelesen. Man kann im Endeffekt bei der, ich glaube, Japanese Whisky Association, Japan Spirits and Liquors Makers Association, heißt der ganze Verein. Und ich habe mir das mal runtergeladen, habe mir das mal durchgelesen. Die haben das ganz kurz und knackig gemacht. Ne? Gibt es irgendwie so 7 Artikel, wo sie das alles beschrieben haben. Und dann gibt es einen Artikel, der im Endeffekt wirklich beschreibt, was muss ein japanischer Whisky beinhalten und wie muss das Ganze produziert worden sein. Und da haben die im Endeffekt gesagt, für japanischen Whisky jetzt, okay, es müssen gemälzte Körner sein im Endeffekt, beziehungsweise Getreide, Grains, Malted Grains, oder andere, ja, Cerealien, also kann also auch Mais und so weiter sein, ja. Die aber mit japanischem Wasser extrahiert werden müssen, was schon mal interessant ist. Ja, das schiebt dem Ganzen schon mal so einen Riegel vor. Und alles andere, was jetzt woanders herkommt, ist im Endeffekt nicht erlaubt. Also wenn das Wasser jetzt zum Beispiel europäisch wäre oder so, ja, die Getreidearten können natürlich woanders herkommen, aber das Wasser zum Beispiel. Und dann steht dann eine Vorschrift im Endeffekt für die Produktion, für die Alterung, wo muss es gebottelt werden und ob denn Farbe verwendet werden kann oder nicht. Und da wird jetzt im Endeffekt nach ganz, ganz vielen Jahren, ich meine, die Japaner produzieren seit den 20er Jahren Whisky, also 1920er Jahren, also seit fast 100 Jahren konnten die im Endeffekt machen, was sie wollten. Es gab nicht wirklich eine Vorschrift, die das Ganze geregelt hat. Und jetzt gibt es im Endeffekt diese Vorschriften. Und für die Produktion ist es im Endeffekt nun so, dass der Alkohol destilliert werden darf, nicht höher denn als 95%. Dann ganz wichtig, was jetzt nämlich dazu kommt, ist, der Alterungsprozess, der Reifeprozess in Holzfässern stattfinden muss. Also hier wird nicht gesagt, wie zum Beispiel in Schottland Eiche. Holzfässer müssen es aber sein. Dann mindestens 3 Jahre. Und in Japan. Und die Fässer dürfen nicht mehr als 700 Liter fassen. Das ist ganz interessant. Und das Bottling, also die Abfüllung der ganzen Flaschen, muss auch in Japan stattfinden. Darum geht es ja auch. Und wenn der Whisky in die Flasche kommt, ähnlich wie in Schottland und anderen, also auch in der EU natürlich, mindestens 40 Volumenprozente haben muss. Und es ist in Ordnung, allerdings den Whisky mit Zuckercouleur zu färben. Das sind die 4 bzw. 5, wenn wir die Produktion dazu nehmen, einfachen Regeln, an die sich jetzt Japan halten muss. Ist cool, ist ein einfaches Regelwerk, finde ich. Steht auch ein bisschen was zur Zielsetzung da, warum sie das Ganze machen. Im Endeffekt einfach, um Transparenz für die Kunden zu schaffen, ja. Weil man im Endeffekt, also man hat ganz oft gesehen, im Internet, wenn man sich ein bisschen mit japanischem Whisky beschäftigt hat, gibt es so eine Tabelle, das ist im Endeffekt ein Diagramm und da sind die ganzen Brennereien beziehungsweise Produzenten aufgelistet. Und da gehen dann so Stränge fort mit den verschiedenen Marken, die produziert werden. Und dahinter stand dann immer in Klammern Real Japanese Whisky oder Fake Japanese Whisky. So konnte man es, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat, so eine PDF runtergeladen hat, dann wirklich erstmal sich da durchfuchsen. Das Ding war riesengroß, weil die produzieren ja wahnsinnig viel Whisky und haben auch ganz viele verschiedene Marken. Konnte man sich so ein bisschen da durchfuchsen, ne? Ist für den Otto von Normalverbraucher natürlich ein absolutes Unding. Was außerdem jetzt da drin steht, was auch ganz cool ist, die nehmen sofort solche Begriffe raus wie Japanese Style und sowas, ne? Dass man eben nicht sagt, okay, nach japanischer Machart und so ein Kram, wird alles direkt rausgenommen, ist verboten, darf man nicht aufs Label drucken. Wer ja Japan verwendet, muss sich an die Regeln halten, fertig ist der Lack. Man hat jetzt noch so eine kleine Karenzzeit, ich habe ja gerade gesagt, ne, mindestens 3 Jahre im Fass, so eine kleine Karenzzeit eingeräumt. Also das Ganze gilt jetzt ab 31. März und die Produzenten, sage ich mal, sind ja nicht alles Brennereien, sind ja teilweise auch Abfüller, die, wie gesagt, anderen Whisky nutzen. Die Produzenten haben jetzt Zeit bis zum 31. März 2024, das heißt genau 3 Jahre, was im Endeffekt der Reifephase entspricht. Die können also jetzt anfangen, richtigen Whisky zu machen, um den dann in 3 Jahren auf den Markt zu bringen. Das heißt, in 3 Jahren, denke ich, werden wir Probleme haben, den alten, zum Beispiel Nigger from the Barrel, weiterhin beziehen zu können, um den Bogen rund zu machen.
Was auf der einen Seite natürlich schade ist um Nigger from the Barrel,
Absolut.
auf der anderen Seite aber natürlich sehr positiv ist, was die intrinsische Qualität von japanischem Whisky betrifft. Weil, das darf man ja nicht vergessen, solche Standards werden ja nicht eingeführt, um irgendwie die Leute zu ärgern, sondern um uns Kunden auch ein Stück weit zu schützen, dass man nicht irgendwelche kanadische Plörre kriegt, die irgendwie noch mal ein halbes Jahr in einem Fass in Japan lag. Und die einem dann da als japanisches Qualitätsprodukt für, ja, und wie das bei japanischen Whiskys ist, in der Regel auch relativ teuer verkauft wird. Oder eben halt billig verkauft wird, und dann kann man es ja meistens auch nicht trinken, was da aus Japan kommt, finde ich zumindest nicht. Ist ja, also das, was die günstigen Sachen aus Japan, das ist ja wirklich nicht gut. Und von daher erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion aus dem Bourbon-Buch von Thomas Dominik über die wie man durch diese ganzen Qualitätsstandards, durch die Bourbon Acts, die Qualität von der Spirituose hochgezogen hat in ein paar Jahren. Mhm. Weil man eben gesagt hat, der muss halt bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen und da haben die Produzenten sich einfach ganz anders Mühe geben müssen, ein gutes Produkt zu machen, was auch ein eigenes Produkt ist, etc., etc. Von daher finde ich das gut. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich Whisky nochmal ein Stück weit teurer machen in Japan.
Das dachte ich mir auch.
Dass da ist von auszugehen. Es werden mit Sicherheit auch bestimmte Produkte verschwinden dadurch. Aber das, was dann da ist, da kann man dann auch von ausgehen, dass es eben halt auch die entsprechende Qualität hat, die draufsteht. Und das ist natürlich, finde ich super. Finde ich gut.
Es ist ja jetzt schon so, dass japanischer Whisky, vor allen Dingen Whisky mit dem Alter, echt teuer ist. Also auch wenn man direkt die Brennerei draufstehen hat, wo man sich dann im Endeffekt auch sicher sein kann, dass es natürlich aus der Brennerei kommt. Ich denke jetzt an sowas wie dem Hakushu oder Yamazaki 12 und sowas. Und die sind ja wirklich, die hat man früher für 50, 60 Euro gekriegt, dann sind die irgendwann hochgegangen auf 80, 90, 110, 120, kriegt man sie jetzt vielleicht, wenn man Glück hat. Eigentlich sind die gerade bei 140 für 12-jährige Japaner mit 43 Volumenprozenten, ja.
Ja.
Beide extrem lecker. Für mich zumindest. Also der Hakushu, der hat mir gut gefallen, der Yamazaki noch ein bisschen besser, aber auch keine Flasche, die man unbedingt irgendwie haben muss. Und die haben ja extreme Probleme, die Kapazitäten irgendwie hochzufahren. Ich meine, da ist auch nicht so viel Platz und zweitens ist die Nachfrage einfach so extrem, ne, dass die teilweise diese Whiskys mit Age-Statement einfach nicht mehr produzieren können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo einen Whisky gesehen habe aus Japan, der halt wirklich über 15 Jahre hatte oder so.
Ja, da bist du ja dann gleich bei 500 Euro plus oder was oder so.
Genau, mehr, ne? Genau. Ja, das macht halt dann für mich zumindest keinen Sinn.
Da gibt es irgendwo noch Fässer, aber das ist halt tatsächlich selten gesät. Und nein, da hast du völlig recht. Über die Auswirkungen, da könnte man natürlich länger drüber nachdenken, die das für den japanischen Whisky hat. Es wird wahrscheinlich erstmal, wenn jetzt alle, die produzieren ja in der Regel wahrscheinlich schon im Anschlag. Das heißt, der Markt wird nochmal ein bisschen verknappt. Diese ganzen Billigabfüllungen, die heute aus Whiskys aus Schottland, Irland und Kanada bestehen, die oder sonst woher bestehen, die werden vielleicht wegfliegen. Die werden vielleicht nicht mehr so nachkommen, könnte ich mir denken. Ja. Sondern es wird halt dann eben Distillerie-Whisky geben und vielleicht auch ein paar Blends, aber eben mit japanischen Inhalten. Und da kann man sich überlegen, ob man bereit ist, für diese Abfüllung halt eben entsprechend das Geld auszugeben. Und wenn die Leute das nicht mehr sind, wird der Preis auch wieder runtergehen. Das ist ja halt dann eben so in der Marktwirtschaft und da muss man halt gucken.
Ja.
Für mich ist japanischer Whisky momentan eh mehr oder weniger raus. Also wir haben ja mal hier den Hibiki Harmony geteilt in einem Paket für unsere Fans.
Ja.
Und den haben wir ja günstig bekommen. Der kostet ja heute auch irgendwie absurde 80, 90 Euro.
Dafür ist es halt wirklich unsinnig. Ne? Ja, wie gesagt, damals für 50 Euro ein totaler No-Brainer. Den gab es ja teilweise sogar für im Angebot mal für ein bisschen weniger sogar noch. Aber 50, 60 Euro, cooles Ding, aber auch kein Muss. Leon und Patty haben den letztens irgendwie auch verkostet, ne? Die kamen ungefähr so, kam zum ungefähr gleichen Schluss, ne? Schöner Whisky, aber preislich halt.
Genau, und ich meine, da hatten wir das Glück. Ich habe den ja irgendwie mal vom Matze, der hatte den im Globus irgendwie, wie der Matze so ist, der immer im Globus einkaufen geht und dann immer wild SMS schreibt, WhatsApp schreibt, da gibt es die Flasche im Angebot, will jemand eine, dann kann den Kofferraum vollladen. Und wenn man dann schnell reagieren kann, weil man zufällig gerade sein Handy in der Hand hat und sieht, wie er das direkt schreibt, weil der wartet jetzt natürlich auch nicht 10 Minuten im Supermarkt auf einen. Aber dann kann man halt ihm da sagen, hier komm, bring mir eine Flasche mit. Und so ein Japanese Harmony für einen Fuchs kann man machen. Allein schon, ich habe die Flasche halt ja auch noch aufbewahrt. Hab im Übrigen heute, lustigerweise, ich habe die nämlich heute im Vasenschrank wiedergefunden. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich die hingestellt habe, die leere Flasche. Die hatte ich so im hinteren Bereich, wir haben so eine Kommode, wo so ein paar Vasen drin stehen und ich habe eine Vase wegstellen wollen, dann habe ich die Flasche gefunden, habe ich sie immer gleich rausgeholt, habe die nochmal ein bisschen sauber gemacht und die Etiketten abgelöst und so.
Ja.
Und jetzt gefällt mir die natürlich richtig gut und da weiß ich schon, dass ich wieder was Neues für ein Living Bottle Projekt, neues Glas habe. Also das lohnt sich schon, allein wegen diesem schweren Dekanter, wenn man den dann günstig kriegt. Aber wie gesagt, für 80 Euro oder mehr, das ist Wahnsinn. Das macht auch keinen Sinn. Aber lecker fand ich ihn schon.
Ich finde ihn auch super lecker. Einfach auch, der hat ja auch nochmal so einen Kick bekommen von solchen Mizunara-Fass, von der Mizunara-Eiche, Mizunara-Fass. Und das macht ihn interessant, ne? Macht ihn schön weich, gibt ihm so ein bisschen tropisches Flavor mit. Ich habe immer so ein bisschen Pfirsich dabei gehabt. Cremig ohne Ende, weich, geil.
Ich habe den sogar irgendwie auch relativ würzig in Erinnerung, so, ne?
Auch,
im Geschmack, genau. So auf der Zunge, auch ja, mit Power am Ende, und so.
Nach hinten hin dann, genau, ja. Irgendwie so ein ganz sanfter Antritt und dann nach hinten hin wird er dann so, kommt dann wirklich so eine leichte Schärfe, so eine Würze durch, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, an sich ein schöner Whisky, aber ja, aber muss ich jetzt nicht so viel haben unbedingt jetzt nochmal. Ich habe auch noch so eine leere Flasche hier stehen, die steht übrigens bei mir gerade im Flur, denn ich habe die auch abgegeben, damit jemand da, irgendjemand wollte sich eine Lampe draus bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat mir geschrieben, hier, heb die mal auf. Und ist natürlich hübsch, ne? So als Deko mit den ganzen Facetten und dem hübschen japanischen, keine Ahnung, Hüttenpapier, was da drauf ist. Ist schon ganz nice gemacht.
Die weißt du, was krass ist? Was? Muss ich dir jetzt erzählen. Ich habe ja heute die Flasche sauber gemacht und die Etiketten abgelöst. Wie lange braucht man normalerweise, um ein Flaschenetikett abzulösen, wenn man es ins Wasser legt? Wie lange dauert das?
Stunde.
Ich würde sagen, sogar mehr, über Nacht oder irgendwas, damit sich das. Dieses Büttenpapier, das legst du in das. Also, ich hatte eh abgewaschen Mittag. Ich habe die Pulle da einfach mit reingelegt. Habe den Abwaschlappen über die Flasche drüber gelegt, dass die halt komplett benetzt ist, weil das Wasser nicht so stand, dass die Flasche sozusagen komplett unter Wasser war. Habe irgendwie, ich weiß gar nicht, noch ein bisschen rumgekramt, irgendwas gemacht. 20 Minuten später, ich konnte die Etiketten an einem Stück, ohne einen Rest an der Flasche, konnte ich die so runterziehen. Ohne, dass da irgendwas zerrissen ist, haften geblieben ist, sonst was. Das heißt, das Papier hat tatsächlich eine andere Qualität als Etikettenpapier. Ist vielleicht ein Hinweis auf dieses, was man manchmal irgendwo liest, handgeschöpft, Büttenpapier, weiß der Geier was das ist. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Papierqualität und auch der Kleber, mit dem das festgeklebt ist, ist ganz anderer als dieser Standard-Etikettenkleber, der relativ schwer abgeht, wo man dann ja immer auch so Schmierreste drauf hat, die man dann so runterrubbeln muss und so. Das ist da gar nicht gewesen. Blank wie ein Babypopo.
Nice. Ja, tipptopp. Ne? Ich verzweifle da ja regelmäßig dran. Ich habe mich ja schon mal hier im Podcast drüber beschwert, wenn irgendwelche Leute eine Samples bestellt sind, irgendwelche Leute auf die Samples so mit Ultrakleber, Betonsteinkleber ihre Etiketten draufkleben und du nichts abkriegst, auch gar nichts. Kannst du einweichen mit warmem Wasser, dass der Kleber irgendwie weich wird. Dann gehen vielleicht die Etiketten so ab zu rubbeln mit einem, wie heißen diese Topfkratzer?
Stahlschwamm.
So ein Stahlschwamm. Und dann hängst du dann da irgendwie im heißen Wasser, versuchst das Zeug abzukriegen und dann bleiben immer noch Reste. Und dann, wenn du es dann in den Topf schmeißt, also ich koche die Flaschen halt immer aus, damit das irgendwie hygienisch ist, wenn ich sie nochmal verwende. Ich meine, wenn ich irgendwie für Freunde was abfülle, muss ich keine neue Flasche nehmen. Da ist unsinnig und die Flaschen kann man super wiederverwenden, bevor ich sie ins Altglas gebe. Einfach nur schön heiß ausgekocht, also wirklich richtig in den Topf und dann schön 5 Minuten kochen und dann fertig. Aber ich habe halt auch keinen Bock, dass diese Kleberreste dann mit im Topf wandern und dann hast du das im ganzen Wasser und dann hast du alle Flaschen irgendwie, keine Ahnung, ob man das schmeckt oder nicht, habe ich einfach keinen Bock drauf. Da schmeiße ich die Flaschen dann lieber weg, anstatt ich sie nochmal verwende, weil irgendwelche Schlaumeier dann so einen übelsten Kleber verwendet haben.
Genau, und ich habe auch das Gefühl, das ist Epoxidharz oder sowas, was die
nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So schöne Schicht über die. Das gibt ja, das sind die, das habe ich auch erlebt einmal. Samples bestellt und hat irgendjemand die Samples einfach mal in Wachs getunkt oben, damit die dicht werden. Nein, also mich nervt ja schon dieses, wie heißt das Zeug, was man da rumdrum wickelt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich nutze das ja auch manchmal, Paraffin.
Ja. Ein Parafilm, ne? Das geht mir schon richtig auf die Eier. Ich habe noch nie erlebt, also wirklich, ich habe noch nie erlebt, alle kaufen die gleichen Flaschen. Die Flaschen haben einen Deckel, der hat einen Dichtring drin oder eben oben diese kleine Platte, die alles dicht macht. Ich habe noch nie erlebt, dass so eine Flasche ausgelaufen ist. Es sei denn, es war so eine dicke Flasche, was ja dem einem Hörer bei uns passiert ist. Unsere Flaschen waren ja bei dem Sample-Set immer ein bisschen bauchig und die Maxis haben dann so gerade so wirklich gepasst. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich mal durch so eine Walze oder irgendwo, keine Ahnung, bei der Post durchgerutscht. Das kann ja auch alles passieren, ist auch überhaupt nicht schlimm. Und da ist aber so eine Flasche geplatzt. Das habe ich, aber da hätte auch Parafilm nichts geholfen.
Da hätte Parafilm nichts geholfen, da hast du völlig recht. Also wo Parafilm, glaube ich, gut ist, ist halt, wenn man Flaschen länger stort. Das mag Sinn machen. Das zweite ist, wenn du, wie du es gerade sagtest, die die Flaschen auskochst und den auch den Deckel mit auskochst und wiederverwendest. Mach weil dann, ja, ich habe das schon, mach das schon mal, also ich schmeiß die auch nicht immer gleich weg, wenn die noch gut sind. Aber dann musst du halt wirklich, wenn du das verschickst, Parafilm drum machen. Wir haben es gerade gehabt, ich habe mit meinem Bruder und einem Kumpel machen wir so ein kleines gemeinsames Tasting Ende Februar. Und wir schicken uns gerade so ein bisschen die Samples durch die Gegend für den Abend. Und da ist von meinem Bruder zum Kumpel hin, da hat ein CL nachher gefehlt und ist halt so irgendwie in den Karton gelaufen. Okay. Durch die Bewegung. Da ist das Glas nicht kaputt gegangen, aber es war kein Parafilm drum. Und da waren statt 5 noch 4 in dem Fläschchen drin. Was jetzt in dem Fall nicht schlimm ist, deswegen muss man ja nichts tun, weil es ja auch jetzt kein, da beschwert sich ja keiner, weil es unter Kumpels ist und so, ne? Aber da hat er auch gesagt, Mensch, Mist, ja, war eine ausgekochte Flasche mit einem ausgekochten Deckel.
Ja.
Da wäre es sinnvoll gewesen, nochmal eine Rutsche Parafilm drum zu rollen, um das Ding auch wirklich dann durchzumachen. Aber ich gebe dir recht, das nervt auch. Und manche haben ja auch so, es gibt auch, glaube ich, verschiedene Parafilmarten. Also den Parafilm, den ich habe, den kann man auch einfach, da gehst du mit dem Nagel auf die Flasche, auf den Drehverschluss,
ja,
rückst ja rein und drehst einmal zur Seite und dann kannst du quasi das ganze Ding abmachen.
Ja.
Im Zweifel musst du zweimal drehen oder so. Ne?
Ja.
Aber es gibt auch welche, die sind fast wie Harz. Die sind so richtig so...
Die verschmelzen zu einem Ding. Als genau. Hätte das jemand nochmal warm gemacht, extra über irgendwie mit dem Heißluftföhn. Das ist wie eine Schrumpfkapsel dann. Ne?
Genau. Ja, ja, und das kriegst du das Ganze wegschmeißen. Also das kriegst du kaum. Das
sind geile Schrumpfkapseln.
Du kriegst die Flasche nachher auch gar nicht mehr richtig wieder zu, wenn du es einmal aufgeschraubt hast. Ne? Kannst du eigentlich die Deckel gleich wegwerfen.
Ja, also ich habe das für mich jetzt so gemacht, wenn ich Flaschen wiederverwende, ich bestelle ja auch für uns immer, für unser Sample-Set, die Flaschen und ich bestelle einfach immer, keine Ahnung, 10 Deckel mehr oder 20, was weiß ich, so ein Deckel kostet 10 Cent und dann habe ich noch ein paar frische Deckel hier einfach rumkullern oder wenn ich mir selber Sample-Flaschen bestelle, wenn ich ab und zu mal irgendwie eine Teilung mache oder von meinen Flaschen, die offen sind, was teile, dann ist das in der Regel so, dass ich da ein paar extra Deckel habe, wenn ich, wie gesagt, für Freunde eine Flasche rausgebe. Andererseits, wenn ich eine Flaschenteilung mache, nehme ich immer frische Flaschen, weil ich nehme ja dann, ich sage ja auch so, okay, ich hätte gerne extra 80 Cent für die Flasche und den Deckel.
Ja, klar.
Und das Etikett und so, dann finde ich auch richtig so, ja, aber unter Freunden so entspannt irgendwie ausgekocht, neuer Deckel drauf, fertig, kann man alles wiederverwenden. Ey, jetzt haben wir uns in das Thema ungefähr schon seit 10 Minuten reingehauen, das finde ich geil.
Ja, so läuft das manchmal. Und ich sage dir, weißt du, was ich an Flaschenteilungen am besten finde? Wenn nicht ich die machen muss, sondern einfach nur die Flasche kriege. Und das erinnert mich daran, dass du das nächste Sample-Set abfüllen musst.
Soll ich euch sagen, was drin ist?
Ja, sag's uns.
Bitte. Na gut. Also wir probieren ja heute... Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir probieren heute auf jeden Fall den Springbank 15, weil ich richtig, richtig Bock gerade auf Springbank hatte heute. Und wir haben das ja, wie gesagt, so ein bisschen spontan geplant, dass wir heute Podcast machen. Und ich habe mir gerade schon eingefüllt, ich habe richtig Bock auf den Springbank 15. Was da aus dem Glas kommt, ist der Knaller. Ich habe gerade, während ich mit Olli hier gerade gesprochen habe, schon wieder gegoogelt, ob es den noch gibt. Und der ist wirklich schlecht verfügbar gerade.
Warte mal bitte ganz kurz. Ja. Paddy, du alte Schnarchkruste. Paddy, hallo, aufwachen. Wir brauchen die Whisky-Base-ID. Wo ist die Whisky-Base-ID-Machine? Los, hau mal raus.
Die Whisky-Base-ID lautet 92837.
Perfekt.
Konstante Leistung, wie immer.
Ja, den Paddy, der ist eine Bank. Ne? Manchmal muss man den ein bisschen wecken, mal anrütteln oder so, ne? mal irgendwie vor die Kiste treten, damit der dann auch parat ist. Aber wenn er dann wach ist, dann... Wenn wir ihn aus der Kiste rausgelassen haben, dann geht's ab.
Dann läuft's. Also wie gesagt, der Springbank 15, ich habe ihn hier gerade im Glas, der atmet jetzt noch ein bisschen. Ich werde euch jetzt kurz das neue Sample-Set vorstellen, was wir uns da Schönes überlegt haben. Es wird wieder geil. Das war im Endeffekt auch so ein No-Brainer. Wir hatten ein paar Optionen, die wir uns überlegt haben, aber es ist wieder schön geworden. Und danach würde ich sagen, beißen wir mal in den Springbank 15 rein. Also, Sample-Set, Frühjahr 2021. Kann mal wieder ein bisschen länger dauern. Ihr habt ja gemerkt, beim letzten Sample-Set war es so, dass wir zwischendrin immer mal Gäste hatten, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Ich habe gestern auf Facebook gesehen, da hat einer unserer Hörer schon mal reingebissen in den Baker 7. Der konnte es nicht abwarten, der war so... so interessiert und hatte so Bock drauf, den einfach mal zu probieren. dass er gestern schon mal in den ein Gläschen von dem Bakers probiert habe. Ich habe da einfach mal kurz hingeschrieben, hey, warte, kommt erst in der übernächsten Folge. Und von daher, beste Grüße raus an dich, Sven, wenn du das hörst. Und das neue Sample-Set, wie gesagt, kann sich dann auch ab und zu vielleicht ein bisschen verzögern. Dann kommen wir damit vielleicht von März bis Anfang Mai oder so. Das kann durchaus sein, ja. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Was ist drin? Ich habe im letzten Jahr mit den Jungs vom Leipziger Whisky-Stammtisch eine Großbestellung beim Whisky Broker gemacht. Und zwar gab es da ein paar ganz interessante Sachen. Unter anderem gab es dort einen Ardmore aus dem Jahr 1999. Der durfte einige Zeit in einem Bourbonfass reifen und wurde auch in diesem Bourbonfass oder aus diesem Bourbonfass direkt abgefüllt. Konnte man dann beim Broker kaufen und alle Leute waren mega, mega begeistert von diesem 1999er Ardmore aus dem Bourbonfass.
Geil.
Richtig, richtig geiles Ding. Und was hat aber der Whisky Broker gemacht in Schottland? Der hat sich geilerweise einfach mal noch ein bisschen was übrig gelassen und hat damit einen Quarter Cask gefüllt. Und da drin war Oloroso Sherry. So, das Ganze haben die jetzt liegen lassen nochmal für, ich weiß gar nicht wie lange, müsste ich auf die Flasche gucken. Ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal ein halbes Jahr oder so, ja. Also so ein Quarter Cask hat 128 Liter, ist natürlich auch noch ein bisschen was verdunstet und dann gingen natürlich vielleicht noch Samples raus und so weiter und so fort. Ende vom Lied war, Ende 2019 haben sie das Ding mit 20 Jahren abgefüllt und es kamen nur 88 Flaschen raus. Und ich habe mir davon eine gegönnt und würde die sehr, sehr gern für unser Sample-Set verwenden, weil ich die einfach gern probieren möchte. Ich denke, dass die wahnsinnig hochwertig ist und es ist halt auch eine super Rarität einfach. Ne? So erst Hogshead, dann Oloroso Quarter Cask Finish. Das Ding hat noch 53,5 Volumenprozente, also noch ordentlich Dampf auf dem Hammer. 20 Jahre Ardmore aus der Speyside, leicht rauchig. Kann nur geil werden.
Mega, mega gut. Freue ich mich total. Also das finde ich richtig cool. Nice, nice, nice. Also ich mag Ardmore. Die Jungs, die können auch echt Rauch. Ne? Für eine Highland-Distillerie können die echt Rauch. Ich finde die Bourbon-Fass-Sachen immer schon nett. Aber und dann auch mit dem Alter, cool. Freue ich mich sehr drauf. Klasse.
Numero due. Ich habe auch wieder, also ich mache die ersten zwei und dann kommen deine zwei. Also wir haben 50-50, jeder hat zwei rausgesucht aus seiner Sammlung. Ist einfach cool. Also finde ich schön, wenn wir das so machen. Ich habe einen Bruichladdich rausgesucht und zwar haben die eine Serie, wo die verschiedene Gerstenvarietäten verwenden. Und da gibt es eine, die ist nochmals unterteilt, was ich nochmal interessanter finde, wo man im Endeffekt die Gerstensorte Burr oder Beere verwendet hat, ja, B-E-R-E, Burr Barley aus dem Jahr 2010. So, und was hat man gemacht? Man hat zum einen diesen Terroir-Gedanken hier verfolgt und zum anderen natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, die unterschiedlichen Gerstensorten. Der Terroir-Gedanke wird hier insofern angebracht, dem wird insofern Rechnung getragen, als dass man eine Variante hat oder zwei, drei Varianten, wo diese Gerste auf der Isle of Islay angebaut würde. Ja, da hat man dann, also gibt es natürlich Islay Barley, gibt es zusätzlich noch, aber auch Burr Barley, die dann auf Islay angebaut wurde. Und das ist die Flasche, die wir ins Sample Set packen, auf Orkney. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung von Gerste, die auf der Isle of Orkney oder auf den Orkneys besser gesagt, ne, sind ja mehrere Inseln, gewachsen ist, angebaut wurde und dann im Jahr 2010 destilliert wurde auf der Isle of Islay in der Brennerei Bruichladdich und das Ganze kam dann in American Oak Cask, hat 8 Jahre nur gereift, aber ich kann euch sagen, 8 Jahre mit dem Spirit von Bruichladdich, das heißt nicht, dass das irgendwie ein Low-Performer ist, das ist in der Regel trotzdem geiles Zeug. Ich erinnere mich an die rauchigen Sachen, wenn ich mir irgendwie einen 7-jährigen Port Charlotte angucke, die Dinger, die sind Wahnsinn, ja, auch besonders diese Sachen, wo die eben mit den verschiedenen Gerstensorten spielen. Ich hatte letztens irgendwann einen Isla Barley Port Charlotte im Blind Tasting und habe den mit 7 Jahren älter geschätzt als zum Beispiel den 10-Jährigen. Also da kann man sich auch freuen. 8 Jahre alt, American Oak Cask, 50 Volumenprozente. Ist eine Flasche, die auch nicht ganz so teuer ist. Ja, das ist so ein Ding, wo man auch immer drauf gucken muss. Die kostet zwischen, ich sag mal, 65 und wenn man, ja, wenn es hochkommt, 75 Euro. Irgendwas dazwischen in dem Bereich. 65 bis 75 Euro. Für 8 Jahre, ja, okay, verstehe ich. Ist natürlich schon ein Preis. Auf der anderen Seite freue ich mich da richtig drauf, weil hier, wie gesagt, mit diesen Terroir-Gedanken einfach auch gespielt wird. Wird auf jeden Fall witzig.
Sehr schön. Also auch eine ganz spannende Flasche. Ich habe dir ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, oder war es vorletzte Folge, dass ich nicht so ein Letty-Fan bin, dass mich das noch nicht so richtig gepackt hat, das Thema. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Podcast erzählt, da haben wir da so drüber gesprochen. Das ist ja immer das typische Problem. Ich weiß nicht genau, Tim, haben wir die Sachen im Podcast besprochen oder haben wir die mal so irgendwie zwischendurch besprochen? Fakt ist aber, ich bin auf dem Letty-Auge so ein bisschen blind.
Ja.
Kenne mich da relativ wenig aus, habe relativ wenig probiert.
Ja.
Also nicht null, ne? Also habe schon ein bisschen was probiert, aber nicht genügend, um da mir eine abschließende Meinung bilden zu können. Und von daher freue ich mich natürlich darüber, dass wir da den Kollegen dann im Glas haben werden. Schön.
Sehr schön.
So.
Hast du den zwei selber?
Sehr gut. Ja, kann ich machen. Kann ich machen.
Wenn es unbedingt sein muss.
Ja, also wenn.
Jetzt muss ich in meinem eigenen Podcast auch noch reden. Ich raste aus.
Ja, irgendwie ist das ganz schön anstrengend. Also, was steuere ich zu diesem jetzt schon wunderbaren Sample-Set bei? Das erste ist ein Glengarry, Glengarioch geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das Glengarry ausspricht, egal. Und zwar ist es so, dass die mal eine Serie hatten, die sich auf 4 verschiedene Abfüllungen kapriziert hat, die alle 4 in Fassstärke rausgekommen sind und die mit 15 Jahren Alter angefangen haben. Der erste, der zweite 16, der dritte 17, der vierte 18 Jahre. Und das hieß dann Chapters. Und die Serie hieß The Renaissance. Und ich habe damals, als der rausgekommen ist, die Flasche, die ich damit reinschmeiße. Das war, der ist abgefüllt 2016, das ist der zweite, Second Chapter. Da habe ich extrem viel gute Kritiken zugelesen und dachte, ja, musst dir vielleicht mal die ganze Serie kaufen. Und wie das so ist, ist es irgendwie bei dieser einen Flasche geblieben. Und die ist mir halt wieder mal unter die Finger gekommen beim Rumwühlen im Schrank. Und ich dachte, das ist doch eigentlich cool, da reißt man jetzt nicht irgendwie eine zusammenhängende Serie mit kaputt. Das ist aber ein Whisky, der sehr, sehr gute Kritiken kriegt. Also von diesen 4 Chaptern ist das der, der in der Regel immer als der einer der besseren irgendwie genannt wird. 16 Jahre alt, auch mit 51,4% abgefüllt. Also hat auch ordentlich Power wieder, wie sich das gehört für unser Sample-Set. Und ja, ist eine Originalabfüllung. Und kommt aus Bourbon- und Sherry-Fässern. Ist bestimmt echt gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich mag Glengarry. Ich bin ein großer Fan von dem 12er. Ich habe auch schon 1-2 ältere Sachen mal probiert, unabhängig abgefüllt. Fand das eigentlich immer ganz gut, was die so gemacht haben.
Jo.
Und von daher freue ich mich da sehr drauf, den mit in dieses Sample-Set zu packen. Ich glaube, der passt da gut mit rein. Ist halt so ein, ist keine Sherry-Bombe, aber schon ein Malt mit einem starken Sherry-Einschlag. Sollten wir vielleicht nicht warten, bis es Sommer ist, den zu trinken, aber das kriegen wir bestimmt.
Ja, dann das, ich wollte gerade sagen, müssen wir uns einfach ein bisschen beeilen. Nee, cool, habe ich auch Bock drauf. Glengarry, ich erinnere mich immer wieder gern an diesen, ist das der 15-Jährige? Ja, der 15-Jährige, Sherry Cask, der hat so eine geile Streichholznote. Ne? Bei Schwefel bin ich, wenn es zu viel ist, auch empfindlich, aber der hat so eine geile Note, so ein bisschen dreckig. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Renaissance Chapter 2 genau das gleiche irgendwie hat, ist interessant. Freue ich mich drauf. Hast du schon mal ein Sample probiert oder ist es auch für dich Neuland?
Ist für mich auch Neuland.
Cool. Nee, dann ist es super. Da freue ich mich drauf. Und ist auch eine Brennerei, die hatten wir noch nicht.
Genau. Glengarry hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das stimmt. So, und jetzt haben wir ja drei Schotten gehabt. Jetzt müssen wir
ich
mal
wollte schon sagen,
ausbrechen aus dem...
Ganz
aus dem
schön Land. Schottland-lastig.
Boi! Ich habe die Flasche jetzt leider nicht hier zur Hand, aber sie ist etwas obskur.
Inwiefern?
Also es ist ein Ire.
Ja.
Ich mag ja die Iren. Und deswegen haben wir hier auch wieder einen Iren dabei. Und die Flasche kommt von den West Cork Distillers.
Da hatten wir doch was in der letzten Woche schon, oder? Nee, das war nicht West Cork, das war was anderes.
In der letzten Woche nicht, aber wir hatten schon mal einen West Cork im Sample Set und zwar
den Peachard Dingsbums.
Peachard Oak oder so hieß der, so eine,
genau,
eine grüne Buddel.
Genau. Das war, wo man Torf verbrannt hat, um die Fässer auszubrennen, das Ding.
Genau, also da wurde Torf gestochen, der Torf wurde verbrannt, die Fässer wurden sozusagen in diesem Feuer geräuchert,
um dem Whisky
so ein bisschen Rauch zu geben. Das Besondere an denen ist ja, die gibt es seit, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts falsch sage, ich glaube, jetzt gibt es die seit 16 Jahren, die kommen jetzt ins 17. Jahr, diese Distillerie, haben ganz klein in der Garage angefangen, auch über viele Jahre sehr klein gewesen und sind heute einer der größten Spirituosenproduzenten Irlands. Also die liefern so große Ketten wie Lidl und Aldi und so mit Gin, mit Wodka, mit allem möglichen Scheiß, machen aber auch eben Whisky. Und alles, was ein Alter hat, nee, nicht, stimmt gar nicht. Du kannst immer anhand des Alters abschätzen, ob das zugekaufter Whisky ist oder ob das deren Whisky ist, den die selber gemacht haben. Mhm. Und lustigerweise bringen die immer Whisky raus, der genau ein bisschen zu spät dran ist, um noch ihr eigener sein zu können oder zu früh gebrannt wurde. Okay. Es ist ein West Cork 16 rausgekommen letztes Jahr.
Ja.
Und das ging gerade nicht. Also das war ein Vierteljahr. Zu früh ist der rausgekommen, um den noch in die eigene Distillerie zu verorten, um den 16 nennen zu können. Mhm. Und das ist bei diesem Mietzenhead, heißt der. M-I-Z-E-N-Head. Mietzenhead, keine Ahnung, was das bedeutet. Der ist 14 Jahre alt, ist 2018 rausgekommen und der ist auch 4-5 Monate zu alt, um dem sozusagen der Distillerie zuordnen zu können. Und das wird wahrscheinlich ein Kuli-Produkt sein. Man weiß es nicht genau.
Krass, okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass es ein Buschmilz ist.
Kann auch ein Buschmilz sein.
Aber vielleicht erzähle ich auch Bullshit und nicht Buschmilz.
Buschmilz, ja, wer weiß. Also weiß man nichts Genaues, weiß man nicht. Mhm. Die haben nur sehr viel enge Kontakte zu Kuli und viele West Cork Abfüllungen sind Kuli-Produkte. So von denen mit Alter. Mhm. Das ist das eine, was interessant ist. Das zweite ist, auf der Flasche steht vorne Single Malt drauf. Und ich habe jetzt leider, ich finde hier gerade kein Foto auf dem Handy davon. Aber ich weiß das genau, weil ich mir die ja genauer angeguckt habe, wobei das auch schon ein Jahr her ist, dass ich mir die so studiert habe. Aber ich glaube, auf dem Rücketikett der Flasche steht irgendwas mit Blended Whisky oder Irish Blend oder sowas. Und auf dem Frontetikett steht Single Malt.
Ja, geil.
Was ich sehr, sehr, sehr verrückt finde. und das ist das eine, was ich krass finde. Dann ist der ist 14 Jahre alt. Der hat echt ein krasses Alter. Ne? Mhm. Und es steht 14 drauf auf der Flasche, 14 Jahre als Alter.
Ja.
Und dann steht auf dem Text auch drauf, den ich jetzt, wie gesagt, nicht so 100% zitieren kann, weil ich leider die Flasche nicht in der Hand habe. Aber da steht halt drauf, dass der 14 Jahre lang in Bourbon-Fässern gereift ist und dann ein Finish in Bodega-Sherry-Fässern bekommen hat.
Das kann gut sein.
Ne? Aber es ist nur 14, also das Finish muss unter einem Jahr sein. Von daher ist es halt irgendwie eine komische Flasche, ich weiß nicht so genau. Das schreiben die ganz kleiner drauf, das siehst du wirklich nur im kleinen Text, nicht mit riesen Sherry-Finish oder irgendwas, ne, sondern das schreiben die nur so klein auf das Etikett. Und ja, das sind so die Rahmendaten. Genauso wie der Glengarry Second Chapter ist auch dieser Mietzenhead noch verfügbar. Ja. Also den kann man noch bekommen. Das finde ich auch ganz spannend. Und das macht ihn jetzt auch interessant. Das ist nicht, also es gibt zwei Ausführungen davon. Es gibt einmal die in Trinkstärke und das ist der in einer höheren Stärke. Ich glaube, steht sogar Cask Strength drauf. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist Cask Strength mit 56%. Finde ich auch geil. Genau. Ne, da geht was, der hat Wumms.
Non-chill filtered, natural color. Und ich habe gerade nochmal, ich habe das mal in der Base mir das Foto aufgerufen und das Label angeguckt. Da steht wirklich drauf, ne, 6 Monate hat das Finish wirklich nur betragen. Deswegen ist er auch nur 14, aber effektiv 14,5.
Ja, genau. Also ein relativ kurzes Finish, aber es ist ganz, also ich weiß, ich habe es noch im Kopf, es ist nicht präsent, auf der Flasche steht es irgendwie groß drauf mit Cherry Finish. Und so.
Ganz klein, winzig, Deck. Ganz klein, ja.
Und das finde ich schon, also die Flasche ist irgendwie eine Obskurität irgendwie.
Ralphie würde jetzt seine Steampunk-Lupe nehmen.
Ja, der braucht seinen Steampunker dafür, mit Sicherheit. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Flasche. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch nicht aufgemacht habe. Es ist halt immer so, irgendwie greift man was zu was anderem und wir haben auch so viel Zeug. Aber das ist, ja, wie gesagt, 14 Jahre, fast stark, Irish, Bourbon Fass gereift, tolles Finish hinten dran. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Von daher bin ich da sehr gespannt drauf. Ich habe die noch nicht probiert, freue mich aber auch da sehr darüber, das Ding anzutesten. Und wenn der gut ist, dann kann man den halt nochmal nachkaufen. Das ist ja auch das Schöne, weil er eben noch verfügbar ist.
Genau. Ich hab den schon ein paar Mal im Whisky-Botschafter, haben die Werbung irgendwo, gab es mal eine Seite, wo die, und da hat mich auf jeden Fall die Flasche angesprochen und ich habe so überlegt, so, das klingt auf jeden Fall cool. Hab's dann aber, naja, wie das so oft ist, ne, dann irgendwie aus den Augen verloren. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, schon viel über den gelesen habe und der ist so ein bisschen ein Underdog. Ich bin gespannt. Könnte so ein Ding sein, das auf jeden Fall so ein kleiner Geheimtipp wird.
Das Komische ist bei diesen West Cork Distillers, die fangen immer so Serien an oder sowas oder so Produkte mit einem eigenen Design und eigenem Namen und dann bringen die ein, zwei Flaschen raus und dann gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das gar nicht so geplant ist, da mehr von zu machen. Aber normalerweise ist es ja so, gerade Originalabfüller tendieren ja doch dazu, irgendwie Sachen in eine Serie auszubauen, um auch davon irgendwie zu profitieren. Also wenn man jetzt einen Whisky hat, wo man einen Sherry-Finish macht, dann macht man danach das Port-Finish oder so, oder das Madeira-Finish oder weiß der Geier, ne? Oder man macht halt, man verändert halt irgendwie Sachen oder führt Serien fort. Und das machen die irgendwie nicht. Das machen die auch bei anderen Produkten nicht. Es gibt noch zwei andere Serien von denen, da gab es auch maximal 2 Flaschen und dann war durch. Diese Bock-Oak-Chart und Peat-Chart-Geschichte, die hat ja, also wo wir den Peat-Chart im Sample-Set hatten, da gab es nur 2 Flaschen von. Die waren ja so cool in so Weinflaschen. In einer braunen und einer grünen Weinflasche kamen die.
Das ja, ich erinnere mich, genau.
Ne, fand ich an denen auch spannend. Und da gab es eben nur diese beiden und dann nie wieder einen. Dann gibt es noch eine andere Serie, die heißt Skibbereen oder so ähnlich. Skibbereen oder Skibbereen, ich weiß
nicht. Ach, das sind auch die.
Das ist auch genau das gleiche Zeug.
Ach, krass.
Gibt es einmal in Trinkstärke, einmal in Fassstärke und einmal, glaube ich, als Single Grain oder so. Ich weiß nicht. Okay. Aber da gibt es auch 3 Flaschen von. Und dann die haben die alle 3 gleichzeitig rausgemacht und dann nie wieder was mit dem Brand, mit dem Etikett, mit sonst irgendwas gemacht. I don't know.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die zwischendurch da ihre Strategie geändert haben und es deswegen nicht mehr machen oder ob denen die Fässer ausgegangen sind oder whatever. In letzter Zeit gibt es ja nur noch die Original-West Cork-Produkte und nicht mehr diese Sonderserien.
Ja.
Ja, man wird sehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend und finde ich ganz interessant, was die da so treiben auf der Insel.
Absolut.
Für verrückte Dinge. Und ich habe auch ein bisschen so ein Herz so für so Spinner-Sachen, so, weißt du, so Sachen, die irgendwie komisch sind. Finde ich auch immer ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und was
und ich sagen muss,
ist, was mir auffällt, absolut, also 4, also 5 wäre, also wie gesagt, was mir, das haben wir noch gar nicht besprochen, ich habe, weißt du, was ich schön finden würde? Wenn wir zum Sample-Set vielleicht sogar mal ein Glas hätten, wo Dram Good draufsteht, dass man wirklich, wir müssen mal gucken, ob man das irgendwo machen lassen kann oder so. Ein Dram Good Glas. Dass man das irgendwie so nett auch noch hat. Weißt du, wie, dass wir dann so geil beim Podcast hören, natürlich aus dem Dram Good Glas das Dram Good Sample probiert. Aber das geht schon wieder zu weit. Ich drifte schon wieder ins Fern ab. Das wird zu professionell, das machen wir nicht.
Das wird auch teuer, glaube ich. Ne?
Weiß nicht, was würde denn das kosten, so ein Glas gravieren zu lassen?
Ich glaube, so ein Gläserbrand ist nicht so günstig.
Ich hab mal geguckt bei Glen Cairn direkt, da hat dann so ein, also ich glaube, da hätten dann 2 Gläser 100 € gekostet. Also war halt ein abstruser Preis. Ich wollte das einfach mal machen für meinen Blog mrbarleycorn.com, dass ich das irgendwie mal nett auf Fotos hätte, ne? So ein nettes Glas auf dem Foto für den Blog irgendwie, sodass dann immer so dieses Mr. Barleycorn Glas daneben steht. Und dann habe ich dann halt so direkt gesagt, so seid ihr bescheuert, auf keinen Fall mache ich das. Aber
da
es gibt bestimmt irgendwelche anderen Wege, das zu machen. Mal gucken.
Da sehe ich uns näher an einer eigenen Abfüllung, lieber Tim.
Ja, da müssen wir auch mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das sind alles Zukunftsgespinste. Wir halten das mal. Wir sammeln weiter Ideen. Ich habe heute auch schon wieder Mails rausgeschickt an interessante Leute aus der Whisky-Szene, die wir vielleicht mal, also beziehungsweise habt ihr eingeladen und habe gefragt, so habt ihr Bock? Da könnte auch in Zukunft wieder ganz, ganz interessante Sachen kommen und befinde mich auch gerade so ein bisschen in Gesprächen mit noch ein paar Leuten, die uns mal besuchen könnten. Aber, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin einfach so frei und baller jetzt mal was auf die Playlist. Ich habe nämlich gerade Bock auf Mucke. Und zwar gibt es ein, ich glaube, es ist eigentlich ein DJ-Duo, aber eigentlich sind es Musiker, würde ich sagen, aus Hamburg. Und die haben sich zusammengetan mit einem extrem talentierten, extrem verrückten, extrem coolen Typen und formen so eine Dreier-Kombo und haben jetzt zuletzt eine Single rausgebracht, im Endeffekt, wo zwei Live-Mitschnitte drauf sind. Und das habe ich in der letzten Woche so hart gepumpt im Auto immer und habe dazu einfach bei diesem Schneewetter, draußen hat hier bei uns in Leipzig die Sonne geschienen, also es war so draußen alles weiß, oben blauer Himmel, bestes Kaiserwetter. Ich habe so abgekotzt, dass ich nicht snowboarden gehen konnte. Und habe aber dann beim Autofahren irgendwie diese gut gelaunte Jazz House-Variante Mischung gehört. Und zwar heißen die zwei Jungs Session Victim. Und die haben sich im Endeffekt, naja, nicht im Proberaum, aber also die waren Studio-Nachbarn mit einem Mann. Und zwar tritt er auf unter dem Namen Aerobik. Solltet ihr auch was sagen?
Ja.
Der Carsten Meyer. Und die haben eine Platte rausgebracht, die heißt einfach nur Live. Das ist eine Single. Da ist ein wunderschönes Artwork drauf. Das hat, glaube ich, Aerobik selbst mit Aquarell gezeichnet. Sieht richtig cool aus. Sehr, sehr basslastig in Form von im richtigen, also von der Bassgitarre. Und dazu geile House-Chords. Macht richtig, richtig Spaß zuzuhören. Und zwar heißt der Track Good Intentions. Die guten Absichten. Und wurde aufgenommen live at Jazz Café. Und macht einfach gute Laune. Und deswegen, ich habe den jetzt einfach mit reingehauen, weil ich einfach möchte, dass ihr da draußen auch alle gute Laune habt. jetzt hätte ich ihn fast zweimal reingetan. Genau. Das wollte ich nur kurz einfach.
Ja, dann lass uns mal. Dann ich würde meinen Track ein bisschen später machen, weil der ist leider nicht gute Laune, sondern eher melancholisch traurig und passt nicht so ganz zu deiner Laune. Deswegen würde ich ihn später nochmal.
Das ist gut. Wenn wir das geteilt reingehen. Machen, finde ich das auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, ich überlege gerade, habe ich noch einen mit guter Laune? Ich habe keinen mit guter Laune, aber obwohl, der passt vielleicht auch später. Lass uns weitermachen.
Wir wollten uns ja unserem aktuellen Dram aus dem aktuellen laufenden Sample-Set ja auch mal widmen.
Ach du Schande. Den hätte ich fast vergessen, obwohl der so gut ist.
Der ist wirklich auch wieder exzellent.
Alter Schwede, ey, was da aus der Nase kommt, Demarara-Zucker. Ich habe dir das gerade hier, das ist so eine tiefe, extreme Süße nach Pflaumenmus und Gewürzen. Geil.
Ja, so. Und ganz leicht so verbranntes Holz und.
Ja. So eine, aber eine schöne, ganz, ein Hauch von Rauch ist da drin. Da ist auch ein Hauch abgebranntes Streichholz mit drin für diejenigen, die empfindlich auf Schwefel reagieren. Aber geil. Also wirklich lecker. Junge.
Ja, diese Süße, der Zucker, den der Tim da hat, ganz extrem. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch so ein bisschen sowas wie, wie so ein Feld, wo das so abgeerntet ist. So ein bisschen, ja, staubig.
Absolut. Absolut. Aber gleichzeitig auch Schokolade. Ich habe so eine dunkle Schokolade im Hintergrund. So eine ganz trockene, staubige, dunkle Schokolade. 85%. Oh, schön. Also. Das ist wirklich ein Ding, mein lieber Schwan.
Ja, die 220er Abfüllung vom Springback 15 können wir hier als von der Nase her uneingeschränkt supporten.
Das Sample-Set ist zwar noch nicht zu Ende, ich würde aber fast sagen, dass das mein Favorit ist schon.
Ja, wir haben sehr unterschiedliche Sachen reingepackt, von daher ist es immer schwierig. Aber das ist
ja,
mit
Sicherheit. Das stimmt.
Ist mit Sicherheit. Also ich habe mir noch nicht auf der Zunge gehabt, aber die Nase ist schon mal, lässt das sehr Gutes erahnen, wie immer aus dem Hause Springbank. Man hat da eigentlich auch nie was Schlechtes. Und erstaunlicherweise, die letzten Jahre gab es den 15er eigentlich immer.
Ja.
Und irgendwie seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ist der Run auf diese Abfüllung halt so, dass man doch tatsächlich wirklich nur einen kurzen Zeitstrahl hat von wenigen Wochen, würde ich jetzt mal sagen, wenn so ein neues Batch rauskommt, den dann mitzunehmen.
Und dann Man bekommt ihn schon.
Ja gut, aber man bekommt ihn, aber es ist nach wenigen Wochen ist auch dann irgendwie ausverkauft, dann kriegst du ihn halt nur noch für einen saftigen Aufschlag zu dem, was
der
Ausgabepreis
war.
Klar.
Ja.
Aber man muss halt Geduld haben. Es macht keinen, ich glaube, bei diesen 10er, 12er und 15ern von Springbank macht es keinen Sinn, zu sagen, ich will den jetzt unbedingt haben, sondern lieber einfach im Zweifel ein halbes Jahr warten, bis das nächste Batch rauskommt, dann kaufen und fertig. Dann kriegt man den auch zu vernünftigen
Kursen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was kostet der normalerweise? Ich müsste jetzt gucken. Ich glaube, das war die Flasche, die ich extra bestellt hatte. Und ich glaube, die kam trotzdem als Ausgabepreis 80 Euro oder so.
Echt?
Ja.
Dann sind die auf jeden Fall teurer geworden. Ich hatte die früher so für 65, 60 im Kopf.
Ich müsste mal gucken. Der war, nee, auf keinen Fall. 60 auf jeden Fall nicht. Warte, ich guck mal kurz.
Also ich habe noch so in dem alten Design einen, der ist vielleicht vor 4 Jahren oder so rausgekommen oder 5 Jahren. Vor 4 Jahren vielleicht. Der hat 55 oder so gekostet.
Ja,
aber wie gesagt,
mindestens.
Wir sind ja 5 Jahre später, das heißt, dass es teurer wird, ist klar.
Ja. Also wir sind jetzt bei 75 hier.
Ja, gut.
Teilweise. Ja. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen, ne? Das ist krass. Du hast den schwarzen noch, oder was?
Ja, genau. Da habe ich noch einen von irgendwo. Aber man bekommt dafür auch richtig guten Whisky und man kann auch 75 Euro ausgeben und kriegt was halb so gut ist. Das muss man halt leider auch sagen. Ne? Also die Preise sind jetzt im Vergleich zu der Qualität her jetzt nicht irgendwie absurd oder sowas. Mhm. Ja, auch 75 nicht.
Das stimmt, hast recht. Das ist wirklich so. Also die, wie gesagt, also Brennerei Springbank, Familie Mitchell aus Campbellton, die ja mit ihrer Brennerei verschiedene Stile herstellen, um das nochmal kurz irgendwie mit einzubeziehen. Wir haben Hazelburn, haben wir ja schon drüber gesprochen, als unpeated Variante, dreifach destilliert. Wir haben Springbank, lightly peated, also so ein bisschen auf jeden Fall. Die sind 2,5-fach, ne?
Bei Springbank. Genau.
Und dann haben wir noch den, wer ist der dritte? Long Row. Der ist dann heavily peated und zweifach destilliert. Ist halt wirklich rauchig, sehr maritim. Ist ganz cool, man hat quasi in einer Brennerei ganz, ganz viele eigene Stile und die spielen auch ganz, ganz viel mit Fässern. Es gibt, jetzt gab es irgendwie Madeira und so weiter, verschiedene Sherry-Fassarten. Da gibt es mal eine Bourbon-Abfüllung. Letztes Jahr gab es so einen mit blauem Etikett von Springbank aus dem Rumfass. Ne? Also die machen auch mit in dieser ganzen Sache, dass sie auch Fässer ausprobieren. Ist aber ein kleiner Familienbetrieb im Endeffekt noch. Ne? Wenn ihr mal schaut, auf YouTube gibt es so eine Doku im Endeffekt, kann man sich mal angucken oder fahrt am besten selber mal hin. Aber ihr seht dort, ich habe letztens die Doku durch Zufall mal wieder gesehen, ne? die kleben die Labels selber auf die Flaschen noch drauf, per Hand. Ja, und die haben ja schon trotzdem einen relativ großen Ausstoß, allein schon dadurch, dass sie eben 3 verschiedene Marken produzieren. Und unter anderem ist es auch so, dass die alles andere auch selber machen. Ne? Also es wird Getreide verwendet, was aus der Umgebung kommt. Es wird selbst gemälzt und so weiter und so fort. Also die Produktionsschritte werden dort wirklich noch im Haus gemacht. Und was ganz cool ist, wenn man so ein bisschen, inzwischen wahrscheinlich funktioniert das nur noch mit Connections, kommt man zum Beispiel an die Gelegenheit heran, mal zu dieser Springbank Whisky School zu kommen. Und da kann man wirklich mal ein paar Wochen dorthin fahren. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber was man machen kann, ist dann im Endeffekt selbst dort mitarbeiten in der Brennerei. Finde ich total cool. Ich sehe das immer nur so irgendwie mal in meiner Timeline, wenn mal wieder irgendeiner von den Whisky-Händlern in der Regel oder jemand, der ein bisschen professioneller mit der Sache irgendwie umgeht, dort mal wieder bei der Whisky-School war. Finde ich total cool, ne? Kann man einfach mal wirklich das ganze Live-Erleben mitmachen und weiß dann natürlich, wovon man spricht. Und unter den Genießern ist Springbank in dem, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren, obwohl sie schon sehr, sehr beliebt waren, noch beliebter geworden. Und es ist inzwischen schon ein Hype entstanden, auch bei diesen Standards, ne? Es hat bei den 90 Punkten von Serge Valentin beim 10-Jährigen angefangen und geht weiter 15, 18, endet absolut im 21er, der in diesem Jahr einfach nur richtig, richtig schwarz war, wo die Preise einfach durch die Decke gegangen sind, wo man sich gefragt hat, so alter Schwede. Auf der anderen Seite, wenn ich das hier mit dem 15er rieche erstmal, dann denke ich mir schon, yo, alles richtig gemacht.
Ja, während du gesprochen hast, habe ich jetzt auch mal einen Schluck probiert. Und der bietet all das, was du in der Nase hast, auch auf der Zunge. Zusätzlich noch irgendwie so eine ganz reife Orange, fast schon orangenlikörig, Wüste dabei. Aber auch diese ganz leichte, das verbrannte Holz, diese Rauchigkeit, eine ganz tolle Zuckersüße. Also ein wunderbarer Geschmack, der sich auch im Mund ganz toll ausbreitet und den ich jetzt irgendwie gefühlt 2 Minuten später auch immer noch auf der Zunge habe. Und tolles Produkt, 46%. Der Alkohol ist da, aber nicht scharf oder nicht, der ist ein kräftiger Malt, aber nicht in irgendeiner Form anstrengend oder sowas. Hat für mich genau die richtige Balance zwischen einer Power vom Alkohol und der Eingebundenheit in diese Aromen. Sehr komplex, tolles, wirklich tolles Ding. Also Chapeau Springbank, aus meiner Sicht mal wieder ein ganz toller Wurf gelungen, da so einen schönen Whisky zu machen, das ist schon herausragend.
Vor allem mit 46 Volumenprozenten so eine Aromendichte, ne? Wahnsinn.
Ja.
Also wirklich, wirklich gut, 15 Jahre alt. Und ich habe gerade auf der Zunge, wie du gesagt hast, die Nase wird richtig schön wiedergespiegelt. Der Abgang ist sogar lang. Also man teilt ja Abgang in kurz und dann so diese mittel und lang und dann vielleicht so die Zwischenstritte irgendwie. Aber der ist halt einfach lang. Der geht warm, lang runter. Ich habe jetzt immer noch den Mund voll mit Pflaumenmus gemischt mit dunkler Schokolade. Dieses leicht rauchige ist weiterhin da. Es ist trotzdem irgendwo eine leichte Mineralität da, auf jeden Fall auch, finde ich. Ne, so ein bisschen maritim, ein bisschen nasser Stein ist dabei.
Salzigkeit.
Das, ja. Salzig, das finde ich wirklich geil gerade. Und Lecco Mio.
Ja. Ich habe vorhin, also dieser Stein, den du immer, ich finde die Beschreibung so gut, ich komme immer nicht auf den Stein, aber wenn du es sagst, habe ich den sofort. Ich hatte, bis du das gesagt hast, hatte ich so einen Pflaumenmus, in das man so einen rauchigen Whisky reingerührt hat. Aber hier so ein herbes Pflaumenmus, nicht so ein ganz süßes.
Ja.
Weil
genau,
ich finde, die Süße, die ist dann im Abgang, je länger der geht, verblasst so die Süße.
Ja, auf jeden
Fall. Pflaume bleibt. Eine ganz trockene, staubige Schokolade, dein Stein ist da. Aber man hat irgendwie diese Pflaume noch. Und diese leichte Rauchnote. Und es gibt ja dieses Thüringer Pflaumenmus, oder wie das heißt, keine Ahnung. Das ist halt so ein herbes.
Mühlhäuser.
Ja, genau. Das ist halt nicht so ein süßes Pflaumenmus, sondern das ist halt mehr so ein, das ist auch süß, ne? Aber es ist jetzt nicht in vordergründig zuckrig. Und da, vielleicht sollte man in sowas einfach mal so einen Schuss Octomore reinmachen, ein bisschen umrühren und sich das aufs Brot machen. Wäre vielleicht auch ganz
gut. Oh, das mache ich. Wenn ich wieder Zucker esse, ich bin ja gerade dabei. Gerade also was nicht zu essen, auch wenn das Pflaumenmus von Mühlhäuser vermeintlich aus Thüringen, was glaube ich inzwischen gar nicht mehr so ist, stehe ich ja total drauf. Aber das stimmt, hast du recht. Also das mal, man macht das ja in UK sowieso, ne, dass man so Orangenmarmelade mischt mit Whisky und so ein Kram. Und das mit Pflaumenmus und Springbank muss jetzt nicht der 15er sein, kann von mir aus auch ein 21er sein, nein, Spaß, 10er sein.
Ach du, warum nicht? Du musst ja, pass auf, es reicht ja einfach, wenn du dir 2 Löffel in so einen kleinen Eierbecher machst.
Ja, na klar,
von dem was gerade
offen ist, ne?
Und dann mit der Pipette ein bisschen rein und dann mal checken, ne? Da kann man ruhig auch einen guten Whisky.
Ja, auf jeden.
Du musst ja da keinen halben Liter reingießen.
Amen. Das stimmt auf jeden Fall. Nee, da habe ich Bock drauf. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Und weißt du, warum ich auch diese Assoziation mit Pflaumenmus habe, nämlich die Würzigkeit. Der ist auf der Zunge trotzdem schön würzig.
Ja.
Ja, der hat ja alles. Also der hat, wie gesagt, der hat Süße, der hat eine dunkle Frucht, der hat maritime Frische, der hat dieses eine gewisse Jugend, gleichzeitig ein gewisses Alter, der hat eine Würzigkeit. Also da springt von hier nach da leichten Rauch auch noch oben drauf. Also da weißt du gar nicht, wo du zuerst hinschmecken sollst. Und das ist für mich kein Wunder, dass der irgendwie inzwischen mindestens 75 Euro kostet oder so. Ne? Erhöhter Alkoholgehalt mit 46 Volumenprozenten, sehr, sehr angenehm zu trinken. Bam, was willst du denn mehr?
Die Springbank-Distillerie habe ich mal gelesen, beschäftigt dreimal so viel Mitarbeiter wie so moderne Destillerien, weil die halt aufgrund ihrer vielen manuellen, in Eigenregie umgesetzten Prozesse eben halt einen höheren Personalbedarf haben. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass die halt eben das Dreifache an Personal vor Ort haben, um eben ihren Whisky herstellen zu können, finde ich das umso besser oder umso schöner, dass die Whiskys nicht dreimal so teuer sind, sondern vielleicht irgendwie 10, 15 Euro mehr kosten als eine andere 15-jährige Abfüllung heutzutage. Ne? Also das heißt, für mich ist es okay, wenn die einen Ticken teurer sind als andere, wenn die eben da sich einer bestimmten Tradition verschrieben haben und die halt eben etwas mehr kostet. Finde ich das auch legitim, das auch auf die Flaschen, auf den Flaschenpreis draufzukleben. Und wenn dann das auch noch in einer wirklich einem höheren Genuss mündet und man dadurch einen deutlich intensiveren, spannenderen, ich will jetzt nicht sagen geileren Malt, das klingt so profan. Ich will es eigentlich gar nicht so profan ausdrücken, ne? Aber auf vielen, vielen Ebenen echt wirklich ein absolutes Spitzenprodukt bekommt, dann kann man da auch dann ein paar Euro mehr für ausgeben. Und wir reden jetzt nicht über Welten, ne? Weil für 15 Jahre mit 46% nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, Originalabfüllung, die kostet ja jetzt nicht überall nur 50 Euro. Und bei Springbank 75, das ist ja ein Trugschluss. Die sind ja ansonsten auch bei anderen Herstellern, bei anderen Destillerien eben teurer.
Ach so, ja, natürlich, ja.
Da bist du ja oft auch in der Range 70, 80 Euro mittlerweile angelangt.
Ja.
Was kostet hier der Glendronach? Der Glendronach 15 kostet auch irgendwie 65. Der Tandu kostet, glaube ich, auch irgendwie 70 Euro. Die fallen mir jetzt gerade so ein, ne? Von denen, die so ungefärbt, nicht kühl gefiltert sind, mit ein bisschen höheren ABV. Mhm. Fallen mir spontan gerade ein, ne? Irgendwie kann man auch andere benennen wahrscheinlich. Wenn Romach 15 kostet 60 Euro. Also ist alles nicht so weit auseinander, finde ich, dass man da nicht auch die paar Euro noch drauflegen kann für einen Springer 15. Wobei die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich auch alle gut sind oder alle gut sind. Den Tandu 15 habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich den schon probiert habe. Aber
ich glaube, ja, ich hatte den. Teil. Ja. Auf jeden Fall. Also da bin ich hier gerade wirklich begeistert und ich muss zugeben, ich habe mir gerade nochmal nachgeschenkt, weil der wirklich einfach lecker, lecker ist. sehr schön. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch inzwischen irgendwie mir so den einen oder anderen Springbank noch zugelegt, weil vor allen Dingen auch unabhängige Abfüller da ab und zu mal drankommen und das war mal sehr günstig und jetzt inzwischen ist es irgendwie sehr teuer, komischerweise. Und das Problem an der Sache, was ich gerade habe, ich habe die auch zu einem echt fairen Preis gekauft und jetzt habe ich Angst, die aufzumachen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwie erstmal mir auch so einen 15er oder einen 18er nochmal besorgen, bevor ich irgendwas von diesen anderen aus den, weiß ich nicht, teilweise 90er Jahren aufmache.
Ja, das ist ein Problem. Das sehe ich genauso. Die Springbank Whiskys, die haben absurde Preissprünge. Und also da reden wir jetzt nicht mehr von irgendwie ein bisschen teurer. Ne? Also unabhängig abgefüllter Springbank, ne? Unabhängig abgefüllter
Springbank.
Da ist man irgendwie gleich bei 250 und mehr. Für jetzt nicht unbedingt Riesenalter. Ne? Ich habe jetzt hier mal gerade aufgemacht, einen Händler, bei dem ich auch bestelle, der jetzt nicht für überteuert gilt. Ne? Da haben wir einen Springbank 18 von Cooper's Choice, 275 Euro. Ein Springbank 22 von Eld Watten, von dem ich kenne den Abfüller, aber von dem hatte ich noch nichts, 380 Euro. Mhm. Ein Springbank 18 von Sansibar, 380 Euro. Ein Springmenge 24 von Cadenhead, 600 Euro und so weiter und so fort. Ne? Also Ein Springwing 25 von Hunter & Lang, 830 Euro. Es ist alles far away. Und die Krone setzt den ganzen auf ein Long Row 25 Jahre, 1200 Euro von North Star Spirits. Ja, von daher kann ich das gut verstehen, lieber Tim.
Warte kurz.
Geil. Mach nochmal bitte. Super cool. Sowas, das hätten wir nicht so gut einspielen können, ne? Tom und Jerry Film oder Serie oder was ist das?
Ich glaube, das ist allgemein irgendwie aus irgendwelchen komischen Sachen, wo was Dummes passiert. Ja.
Ich hatte jetzt gerade irgendwie so Tom und Jerry Assoziationen.
So, ne? Ja, kann auch sein, ja. Damit bin ich groß geworden, auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Ich habe mit meinen Kindern letztens eine Tom und Jerry Vinyl gehört. Ich habe nämlich so Tom und Jerry im Weltraum so eine Platte gefunden. Habe ich mit meinen Kindern mal
einen
Spielnachmittag gemacht. Und mal schön Platte gehört. Ja gut, okay. Zurück zu diesem Thema. Es gibt auf der Ebene der original abgefüllten Springbanks hervorragende Qualitäten zu noch vernünftigen Preisen. Der 10er für 40, 45 Euro. Der 15er für jetzt, wie ich gelernt habe, 70, 75. Der 12er auch so, fast stark allerdings. Oder Batch, nah an fast stärker, aber Batch-Stärke. Aber irgendwie High-Proof, eben auch so in den Dreh 70, 80 Euro mittlerweile. Und das, diese drei. Ich hatte den 10er, hatte ich auch schon mal in so einer alten, in so einer schwarzen Version. Auch ein Top-Whisky, dreckiger. Ne? Der 10er ist noch ein bisschen dreckiger, rotziger, ein bisschen stürmischer als jetzt der 15er.
Oh, geil.
Ist nicht ganz so gediegen, der hat so ein bisschen mehr Punch noch, ist ein bisschen rotziger. Super Dinge. Dann haben wir ja Longrow und Hazelburn, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber die können wir jetzt vielleicht, das wird ja zu viel, wenn wir jetzt, aber da gibt es auch ein Line-Up jeweils mit tollen Sachen. Ich würde mal sagen, es gibt es alles auch für bezahlbar. Der 18er Springbank, da bist du jetzt mittlerweile
135.
Ist auch schon wieder ein ganz schön viel Geld. Könnte man aber auf jeden Fall auch mal probieren, denke ich. Also wenn man dann die drei durch hat und sagt, man will dann den extra Kick nochmal, dann kann man sich vielleicht auch mal einen 18er holen. Mhm. Ein 20er ist dann schon wieder echt ein Sprung. Ne? Da bist du bei 300 plus und das ist dann schon echt schon wieder übel. Dann bist du schon wieder bei den unabhängig abgefüllten, die du für 300 plus auch irgendwie kriegst. Da ist halt die Frage, ob das noch irgendwie Sinn macht. Aber keine Frage, das ist alles valide, toller Stoff.
Ja, kann ich wirklich, also Springbank, bam, mega. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel auch immer, wenn ich in Delitzsch bin, beim Jens, da stehen noch so alte Sachen, also Springbanks irgendwie in diesen, das sind so total abgefahrene Flaschen, die sehen so, weiß ich nicht, was ist denn das, so eine Dumpy-Bottle auf jeden Fall. Und die sind zwar auch für einen Dram dann so viel wie vielleicht für eine Flasche Talisker 10, aber das mal probiert zu haben, es ist so eine unfassbar coole Erfahrung, ist schon ganz geil. Macht schon Spaß. Ne, macht man auch nicht jedes Mal, macht man vielleicht einmal im Jahr, aber dann sitzt man da auch irgendwie mindestens eine Stunde dran und freut sich einfach.
Ich werde das nie vergessen. Ich war auf dem Köpenicker Whiskyfest in Berlin vor 3 Jahren oder so. Keine Ahnung, ich glaube vor 3 Jahren.
Ja.
Und habe mich mit einem Kumpel, der in Berlin wohnt, quasi bei ihm getroffen. Und dann sind wir da halt hingetingelt und haben da einen wunderbaren Abend verbracht.
Ja.
Und da hat der Jens Fahr ja auch einen Stand. Und da sind ja diese ganzen, also hier Adam Nahalba und der Mike und so, die waren alle so in einer Reihe, ne? Also alle nebeneinander. So
die Gang aufgelistet. Die Gang.
Das war richtig, wir sind eigentlich nur wie so ein Flipperball immer zwischen diesen Ständen hin und her geflippert. So, ne? Also wir haben einmal uns alles angeguckt und sind dann aber zum Schluss dann, also nicht zum Schluss, also relativ in der Mitte des Nachmittages dann da hängen geblieben. Und der Jens hat sich so irgendwie nach hinten gedreht, hat sich selber was eingegossen und was getrunken. Und mein Kumpel, der dabei sagte, du meinst, ich kann ihn mal fragen, was der selber trinkt? Bei meiner Erfahrung nach, sagt er, so trinken, wissen die was ausschenken, was am besten ist. So. Und ich so, ja, frag ihn einfach. Entweder er antwortet, kriegst einen Spruch oder er antwortet dir ordentlich. Aber irgendwie wird er schon reagieren. Und dann hat mein Kumpel dann gefragt. Und der Jens hat dann gesagt, ja, hier, Springbank, Whisky Galore, eine Abfüllung. Ist aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Markt. Das war irgendwie 2,7 abgefüllt oder so. So ein,
yeah.
so ein Sherry-Fass, aber halt kein dunkles Zeug, sondern so schönes Sherry-Fass. Mhm. Ne? 2,7 abgefüllt, Whisky Galore, 46% hatte der, glaube ich. Und der war so gut, der war so, weil wir haben gleich dann gesagt, hier komm, mach uns auch mal die Gläser voll. Und ja, der war ein Traum. Ich habe da noch geguckt, ich hatte noch so eine Sampleflasche dabei und habe mir die auch nochmal füllen lassen, um dann nochmal diesen wunderbaren Malt mitzunehmen, weil ich dachte, den zweiten, ja, jetzt cool. Ist Quatsch. Ne, jetzt probierst du lieber noch ein paar andere Sachen. Habe mir nochmal 4 cl in ein kleines Fläschchen füllen lassen. Ja. Und der war jetzt auch nicht billig oder so, ne? Aber war egal. Das war jetzt auch nicht mega teuer. Das war halt, halt typischer Whisky-Messen-Stuff so, ne? Und der war halt da schon 10 Jahre in der Flasche, ne?
Das ist halt geil. Wenn die Patina angesetzt haben, dann ist das alles Killer-Zeug. Ist wirklich so. Ne? Also was ich vorhin hatte mit dem Tormor, der aus den 80ern ist, der hat halt jetzt irgendwie ein paar Jahre in der Flasche geschlafen. War nicht teuer und du riechst da rein und denkst dir so, ja, es ist halt wirklich, es macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Aufnahme gehört habt, ich wohne unterm Dach. Und hier in Leipzig ist gerade extremes Tauwetter und mein Dach taut gerade und es donnern gerade Eisbrocken die ganze Zeit auf mein Dach. Und mir tun gerade die Leute leid, die wirklich hier unter meinem Fenster geparkt haben, weil es fällt gerade alles runter auf die Straße und auf die Autos drauf.
Ja, solange da keiner lang geht, ist ja alles gut, wenn es nur die Autos sind.
Ja.
Aber nee, also wirklich Springbank, das ist fiel mir echt in dem Moment ein, wo du Jens sagtest und Springbank, ist mir genau die Story eingefallen. Mhm. Dass der da den auf dem Köpenicker Whiskyfest so nach hinten gedreht und sich so irgendwie so, nicht unterm Tresen, aber so nach hinten abgewandt, sich den so ins Glas gelassen hat. Und geistesblitzig mein Kumpel da gesagt hat, du, kann ich den mal fragen, weil die Barkeeper, die wissen, was die, und die Barkeeper, also die da ausschenken, die wissen ja in der Regel, was gut ist. Die schenken sich ja selbst keinen Schrott ein.
Das guter Gedanke. Apropos guter die Barkeeper Gedanke. Wissen, was gut ist, ich glaube auch die Podcaster wissen, was gut ist. Olli, spontan, ohne Vorbereitung, wie immer. Was sind die Top 5 Brennereien eines Whisky-Podcasters?
Die Top 5 Brennereien eines Whisky-Podcasters. Meinst du jetzt von uns oder?
Von dir.
Also Springbank haben wir ja jetzt gerade hier so in den Himmel gelobt, da würde ich die mal auch benennen. Dann sage ich Kleinlisch. Dann sage ich Mordlach. Dann sage ich Glenfarclas. Und dann sage ich Old Paltney.
Okay, wir brauchen spontan nur eine Liste machen.
Ich habe jetzt nicht viel drüber nachgedacht, es war jetzt wirklich spontan aus der Hüfte. Mir fallen jetzt auch schon wieder 3 andere noch dazu ein, aber das sind so, ich habe jetzt überlegt, wovon habe ich denn eigentlich, wovon kaufe ich mir immer wieder Zeug? Das wären so die Destillerien, von denen ich am meisten einzelne Flaschen auch in meiner Sammlung habe und von denen ich mir immer wieder was nachkaufe, wenn ich es irgendwie kriege.
Ja, aber das Gute ist, da müssen wir wirklich nur eine Liste machen. Das war gut, sehr schön, da freue ich mich.
Ja, ich habe jetzt, also wenn ich jetzt dich lachen sehe, dann käme vielleicht noch Ben Romach dazu.
Ne? Ah, weiß ich nicht. Ja, ich liebe
oder Ben Nevis.
Ben Nevis auf jeden. Ich habe gerade über Longmorn nachgedacht. Oder Letchik mag ich auch sehr gern.
Ja, Tobermory, ja klar. Ja, gibt's
aber solche so viel, Sachen, ne? Solche Sachen wie Daft Mill oder so würden es da auf jeden Fall nicht reinschaffen.
Ja, ich glaube, da ist die Historie noch zu gering. Das ist für mich alles noch im Beginnstatus. Ne? Ich würde jetzt.
Ja.
Ne, ich finde das geil, was die machen, aber das ist für mich noch nicht so wie eine Distillerie, die eine lange Historie hat und von der ich. Da habe ich auch schon so viel, also ich habe schon so viel Mordnachs probiert und so viel Kleinlisch und so und da kommt halt. Darf mit seinen 4 Abfüllungen, die ich bisher probieren durfte, halt einfach nicht gegen an, die auch alle in eine relativ ähnliche Richtung gingen, muss ich
das stimmt sagen. Allerdings. Und wenn ihr da irgendwie, also allein schon Mordlach aus dem Bourbon-Fass ist geil und Mördlach. Schöner Mördlach. Schön Mörtel anrühren. Ein schöner Mordlach aus dem Sherry-Fass mit einem gewissen Alter, der ein bisschen in der Flasche war, da geht nichts drüber. Da geht wirklich, also.
Guter Morlachs. Halt,
Ja, das ist halt auch geil, ja. Ich möchte, wir müssen wirklich mal so Karikaturen machen über von, was hatten wir letztens noch? Le Dick.
Da müssen wir auch mal einen Paddy für. Der Paddy ist der, glaube ich, der Oberkati, wie heißt es? Also der oberverhohene Pieplungsminister für Whisky-Distillerienamen.
Ja.
Der kann das ziemlich gut. Craigelucci war, glaube ich, auch so.
Ja, Craigelucci. Ja, wir haben das ja schon mal im Podcast erzählt, dass die Idee gibt es ja mit dem YouTube-Kanal, einen YouTube-Kanal zu starten, in dem man im Endeffekt Whisky, hast du nicht gesehen, Nens? Und der Sinn und Zweck hat, Genießern, Interessierten, die richtige Aussprache von Whisky-Brennereien näher zu bringen. Aber das Ganze dann halt so aufzuziehen, dass man halt dann sagt, wenn man diese Brennereinamen dann nennt, dass es halt so falsch ausgesprochen wird, dass es halt einfach super ist, ne? Also zum Beispiel diese berühmte Brennerei Artberg.
Ja, das wäre aber geil wäre doch, wenn man dann ein Verkostungsvideo macht und dann sagen würde, ja hier, das ist die Destillerie Artberg und es ist damit begründet, also der Name kommt daher, dass es an einem großen Berg liegt und so und dass die früher die Fässer
ja, genau.
den Berg
das ist ja der Next Level.
Das, oder so.
Genau.
Dann denkst du das, oder dass ja. Du sagst, hier Craigelucci, das Original Italien Single Malt oder so.
Weißt oder du? Der berühmte Bon Nouveau aus Frankreich.
Lagavulin.
Lagavulin und Bon Nouveau, die zwei Brennereien im Alpenvorland nahe.
Ja, zum Beispiel. Ja, wäre geil. Da bräuchte ich aber Paddy am Start. Der muss da, glaube ich, mit rein. Das kannst du mit Paddy machen.
Oder die
das wäre eigentlich ein Format für dich und Paddy, glaube ich.
Das behalten wir mal im Auge. Die berühmte holländische Brennerei, Bunner Hebbehein.
Ja, finde ich gut.
Oder die Amerikaner mit ihrem Cola-Ali.
Ja, siehst du, dir fallen hier spontan 1000 Sachen ein. Ne? Bei mir ist mein Beipulver schon verschossen.
Okay, ich denke, wir switchen schnell das Thema an, kommen mal zur Musik.
Jetzt hatte ich gerade so gute Laune. Jetzt wird meine Laune wieder ein bisschen schlechter.
Na komm, dann mache ich mal mit einem zweiten eben. Song von mir weiter.
Nee, pass auf, ich mache eben. Lass mich mal eben machen.
Okay.
Und zwar, es gibt einen wunderbaren Musiker und Produzenten und Labelchef. Kramer heißt der. Also wie der deutsche Kramer. Ist ein New Yorker.
Okay.
Ist schon ein alter Sack. Ist, glaube ich, in den 60ern oder 50ern geboren und hat seine Hochzeit in den 80ern und 90ern gehabt. Hat eigene Platten rausgebracht, eigene Bands gehabt, aber hat auch, wie gesagt, ich glaube, der hat über 100 Platten auf seinem Label veröffentlicht, verschiedenste Bands. Mhm. Und der hat wie gesagt, eigene Bands auch. Eine heißt Bong Water, mega coole Kombo.
Muss ich mir Gedanken machen?
Also hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun. Okay. Ist auf jeden Fall, ist so Gitarrenmusik, ne? Würde man heute vielleicht Indie zu sagen, ist aber auch sehr, sehr aus dem Rock kommt und so, ist aber, ist keine Indie-Mucke eigentlich in dem klassischen Sinne. Ich kann das auch nicht so genau einsortieren. Und dieser Kramer hat 1998 eine Platte veröffentlicht, die heißt The Guilt Trip.
Okay.
Klingt auch schon nicht nett, ne? Und
ja.
Das Ding ist, das trieft eigentlich vor Melancholie und ist aber irgendwie auch bunt in der Musik her, aber ist halt auch irgendwie ein sehr trauriges Album. Ich habe das früher, es ist tatsächlich ein Trip, weil das ist eine Doppel-CD oder halt, ich glaube, irgendwie ein Vierfach-Vinyl, also es geht ewig.
Ja, das sind halt Songs, schlappe, warte mal, 19 und 17.
Ja. Das geht über zwei Stunden auf jeden Fall. Das geht über zwei Stunden und das ist mal nicht so eben weggehört, aber es ist halt echt, ist echt ein Trip. Es ist mega, mega krasse Musik. Der ist halt Producer, das hört man auch.
Ja, geil.
Also ganz viel Liebe fürs Detail. Und ich habe vor ein paar Tagen mal zufällig bin ich über diesen Namen gestolpert, wegen irgendeiner Assoziation, und dann habe ich diese Platte gesucht. Nee, genau, ich weiß warum. Und zwar, es gibt von George Harrison ein Album, also den Beatle.
Ja.
Things Must Pass heißt das. Da okay. siehst du den auf dem Feld vor so einem Wald sitzen.
Ah, und das Label.
Und also das Cover von dem Guilt-Trip von Kramer ist quasi nachgestellt von diesem George Harrison-Album.
Ach krass.
Und das habe ich früher, als ich das Ding Ende der 90er gehört habe, gar nicht gewusst, weil da habe ich mir, also es ist mir nie aufgefallen.
Ja.
Und es ist mir irgendwie wieder aufgefallen, also ist mir aufgefallen und da musste ich an Kramer denken und dann habe ich mir die Platte mal wieder rausgekramt.
Cool.
Ich habe eigentlich eine viel zu gute Stimmung für das Album momentan, aber das ist eine Hammerplatte und ich habe zumindest mal so, ich sag mal so irgendwie 10, 12 Songs mir mal so am Stück gegeben und da muss auf jeden Fall einer in unsere Playlist rein und ich würde hier den, ich habe hier gerade das offen, den dritten nehmen, Got What I Deserved. Also ich habe das bekommen, was ich verdient habe. ist ein bisschen Fatalismus mit drin irgendwie. Aber wie gesagt, die ganze Platte ist große Gefühle und wie gesagt, Melancholie pur. Und aber für jemanden, der etwas Sperriges, nicht so leicht zugänglich ist, aber auch in sich sehr schlüssig Ausgefeiltes sucht und mal so ein, das ist wie ein Film. Auf die Couch legen, Augen zumachen und 2 Stunden laufen lassen, da geht einiges. Kann ich jetzt mal cool. sagen. Genau. Ja. Kramer.
Sehr nice. Höre ich mir zumindest auf jeden Fall bestimmt heute, vielleicht auch morgen erst noch an.
Ja, wenn du gute Laune Tanzbär bist, dann ist das nicht das Richtige. Ne? Das ist da ein bisschen stimmungsabhängig, würde ich sagen.
Jein. Ich finde, wenn es gute Musik ist, ist mir das egal. Jetzt habe ich was gesagt, ne? Willst du noch einen?
Nö. Mir würde einen heute Abend reichen.
Ich baller noch einen rein. Der ist nämlich auch ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch nicht. Das ist eine schöne Mischung. Und zwar feiere ich gerade richtig hart das neue Album von Madlib. Das habe ich dir letztens geschickt. Das habe ich auch den Malt Mariners geschickt. Und hört euch das alle an, das gesamte Album, das Ding, das heißt Sound Ancestors. Und da drauf ist ein Track, der mir super, super gut gefällt einfach, weil der ist nur 2 Minuten 15 oder so. Aber das ist auch einfach nur so ein Oldschool Drumbeat mit einer sehr, sehr melodischen Stimme drauf. Es ist halt alles gesampled, ne? Also Madlib müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Typ, der samplet extrem viel, kommt aus dem Hip-Hop, baut ganz viele Beats für Künstler und der hat so einen riesen Fundus an Output, der nicht veröffentlicht ist, dass es eigentlich schade ist. Und der hat einen Freund im Endeffekt, der auch Produzent ist, aber eher so in der elektronischen Musik. Der heißt Kieran Hepton und ist auch unter dem Namen Fortet bekannt. Und die haben sich irgendwie so Sachen hin und her geschickt und da hat eben der Kieran gesagt, so auf jeden Fall musst du so ein paar Sachen rausbringen. Los, wir machen das zusammen. Und hat Kieran Hepton im Endeffekt das Album arrangiert aus den Sachen, die er im Endeffekt von Madlib zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und rausgekommen ist eben das Album Sound Ancestors. Das ist digital schon draußen und kommt jetzt irgendwann, glaube ich, Anfang März das Ganze auch auf Vinyl raus, wer Bock auf sowas hat. Und ich habe mir einen Song rausgesucht und der heißt Dirt Knock. 2 Minuten 15, aber total geil. Ist melancholisch und cool zu feiern zur gleichen Zeit, also so ambivalent irgendwie. Macht einfach super viel Spaß zuzuhören. Das ganze Album ist geil, kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, jetzt 2021 erst rausgekommen. Madlib, Dirt Knock, Sound Ancestors. Boom.
Da vielleicht noch einen Satz zu. Das ist ja immer lustig, wenn der Tim, das habe ich ja mal gesagt, wenn der Tim sich Musik aussucht, dann klingelt da auch meistens was bei mir und bei Madlib sowieso. Ich habe, als ich Madlib kennengelernt habe, kam der natürlich auch aus der Hip-Hop-Richtung, wobei ich hatte immer so Mixtapes von dem bekommen, wo der eigentlich viel Soul, Reggae und irgendwie so ein Zeug mal gemixt hat, wo gar nicht eigenes produced war, sondern es waren irgendwie so Mixtapes und dann gab es dieses Yesterday's New Quintet, also eine Jazzband, wo Madlib nur produced hat. Ja. Und dann gab es von, ich weiß nicht, Shades of Blue oder wie das hieß, ich weiß nicht mehr genau, wie die Platte hieß, aber da hat Madlib einen alten Blue Note-Katalog bekommen und hat die Sachen einfach nur neu abgemischt. Also er hat cool. quasi alte Blue Note-Platten mit in Spuren gekriegt.
Ja.
Irgendwie 12 Songs oder so, keine Ahnung. Und hat die halt einfach anders abgemixt. Die klangen halt irgendwie hip-hoppig dadurch.
Ja.
Und das ist auch ein mega Album. Finde ich auch richtig gut. Das muss so irgendwie Anfang 2000 oder so gewesen sein. Das ist schon ewig her. Aber
ja.
Das sind die Sachen, wo ich diesen den Madlib kennengelernt habe. Und dann natürlich gibt es noch so ein Hammer-Album zusammen mit Jay Dilla, wo die beide rappen und beide die Beats machen.
Ja, Champion Sound, Alter.
Champion mega. Sound, genau. Sehr gut. Knaller-Ding auch.
Alter, J-Lib nennen die sich da, ja. Und ja, das genau. ist so ein Album. Ich habe jetzt das neue Album von Madlib irgendwie gefunden, habe irgendwie auf hhv.de so rumgeguckt, habe eigentlich Klamotten gesucht, finde das Album. Habe natürlich auch, keine Ahnung, ich habe so ein paar Schallplatten hier und habe mir das Album auch direkt bestellt und bin darüber auch wieder auf J-Lib gekommen und habe irgendwie die letzten Tage auch wieder das J-Lib-Album gehört, was halt auch so unfassbar geil ist.
Ja. Das ist auch nur stumpf Party, dreckig, wir hauen raus.
Ja, und da auch abdriftend wieder in Jazz, abdriftend in elektronische ja. Musik. Also links und rechts, wie gesagt, diese ganzen Beat-Producer nenne ich es einfach. Und also, weil er ist nicht nur ein reiner Produzent, der irgendwelche Bands produziert, er macht halt wirklich selber wirklich ganz, ganz viel geilen Scheiß auch für sich.
Genau.
Und auch irgendwie von Anfang 2010er, also 2012 oder so, dieses Yes Sir, Whatever, mit diesem komischen er hat ja dann diese hochgepitchte Stimme, Quasimoto war das.
Quasimoto, genau, ja.
Auch mega geil, habe ich auch hart gefeiert. Da hat er dann irgendwie hier aus Deutschland Materia das Ganze so ein bisschen aufgenommen und mit Masimoto das Ganze auch so, auch so umgesetzt. Ne,
mit Masimoto ist eine Hommage an Madlib.
Genau, er hat sogar nachgefragt, ob er das machen, also er hat Madlib sogar persönlich gefragt, eine Mail geschrieben, darf ich das machen? Und Madlib meinte, ja, so auf jeden Fall macht das, ist cool. Es ist natürlich eine Hommage und von daher auch auf jeden Fall geil.
Ja,
ja und deswegen, ich bin Fan, ich bin wie gesagt auch so, ich habe irgendwie lange Zeit keinen Hip-Hop, also ich habe ganz viel Hip-Hop früher gehört, lange Zeit keinen Hip-Hop gehört und seit irgendwie 2, 3 Jahren nähere ich mich wieder extrem an und merke halt, wie viel Bock ich drauf habe. Auch diese ganze Beat-Producer-Sache, da geht in Deutschland viel, da geht in USA noch mehr. Macht einfach Spaß, da zu sehen, was für Sphären da einfach aufgemacht werden. Und man, da kann man sich wirklich noch überraschen lassen, weil inzwischen muss ich sagen, dass Musik oft so ist, dass es nicht mehr viel Neues gibt. Und da findet man noch viel Neues und freut mich auf jeden Fall. Deswegen nochmal Dirt Knock.
Sehr gut. Schön.
Und zum Abschluss noch ein kleines Näschen aus dem Springbank. Ah, tipptopp. Jetzt können wir aufhören.
Ja, finde ich schon. Also ich glaube, wir haben es auch im Kasten.
Ja, mega. Also ich muss sagen, hat heute wieder richtig viel Spaß gemacht, Olli.
Ja, das geht ins Herz. Und das, wo wir eigentlich eine Pause machen wollten von einer Woche. Aber so ist das halt. Wo die Liebe hinfällt, was will man machen?
Oh Mann, sehr schön. Dann, ihr da draußen, wenn ihr Bock habt auf das neue Sample-Set, droppt eine Mail an hello@dramgood.de, schreibt mir bei Facebook oder kommt vorbei in Leipzig und ruft an unter 0800 DramGood. Nein. wie gesagt, schreibt eine Mail oder schreibt mir bei Facebook oder uns bei Facebook. Instagram, wo auch immer. Wir nehmen das dann auf, kommunizieren mit euch. Es wird wie immer sein, wir teilen jeweils nur eine Flasche. Wir teilen so, dass wir 2 Samples davon für uns behalten. Der Rest, die restlichen 12 Samples zu je 5 CL gehen an euch raus in insgesamt 12 streng limitierten, niemals wieder erscheinenden, ultra coolen Sample-Sets. Und wir wünschen euch viel Spaß, eine gute Woche, bleibt gesund und bis nächste oder übernächste Woche, wer weiß.
Bye, bye.
Tschüss.